redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, in welcher Florian Freistetter und Holger Klein über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern. Mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Und der Florian, der ist ja Astronom, das sollte der eine oder andere schon mitbekommen haben. Was gibt's Neues im Universum? Gibt's überhaupt was Neues? Das ist eigentlich immer dasselbe, oder?
Ja, und deswegen,
so Sterne weißt du, explodieren deswegen, und so, es ist halt wahnsinnig spektakulär, ja, was da passiert, aber neu doch nicht wirklich, oder?
Ja, deswegen nutze ich diese Rubrik ja auch eigentlich immer ausschließlich, um PR für meine eigene Veranstaltung zu machen, wie du ja schon mittlerweile weißt seit den letzten Folgen.
Jetzt hast du es verraten. Ich dachte, das hätten die nie gemerkt. Wann können wir dich dann das nächste Mal?
Also du kannst es. Ich habe natürlich auch Universumsneuigkeiten, aber ich habe tatsächlich auch jede Menge Veranstaltungen, weil also ich glaube, das wird jetzt irgendwie vermutlich für längere Zeit auch die letzte Folge werden. Also vielleicht schaffen wir zwischendurch mal wieder was einzuschieben. Aber ich bin jetzt eigentlich ab nächster Woche bis eigentlich fast nächstes Jahr im Frühjahr irgendwie fast ständig unterwegs. Also bis November eigentlich immer unterwegs, mit irgendwie 4-5 Mal zu Hause und danach auch immer wieder, aber also irgendwann dazwischen kriegen wir schon eine Folge hin, aber jetzt die nächste Zeit wird's heftig, weil bei den Science Busters haben wir ein neues Buch erscheint demnächst in ein paar Wochen und zu dem neuen Buch gibt's eine neue Show, mit der wir überall auf Tour gehen und es gibt neue Fernsehaufzeichnungen, die auch viel Arbeit erfordern, also kann man dann auch verlinken, also man kann die als Science Busters kann man uns mit der neuen Show, die den wunderbaren Titel hat, Warum landen Asteroiden immer in Kratern?
Weil da andere Gravitation ist in Kratern und das saugt die so an.
Nee, also das ist quasi, das Buch besteht aus 33 irgendwie doofen Fragen, auf die wir seriöse, vernünftige Antworten geben, ja, mit echter Wissenschaft drin. Also das ist halt eine davon, sind aber auch Fragen, die halt irgendwie aus der Biologie kommen und aus der anderen Physik und so weiter. Ich erkläre endlich mal, wie das mit schwarzen Löchern wirklich ist und mit der Hawking-Strahlung wirklich ist und wir sagen was über den Klimawandel und darüber irgendwie, ob Engel Säugetiere sind und was haben wir denn noch für doofe Fragen drin, fällt gerade nichts ein. Hier, ob man wie Käse klingt, ob der Leib Christi glutenfrei ist, wie super der Super.
Heißt es denn eigentlich Gluten oder Gluten?
Das kannst du in diesem Buch nachlesen unter anderem.
Ja, aber ich habe gerade keine Zeit zum Lesen, ich muss Podcasts machen. Was steht denn in dem Buch?
Es gibt es auch als Hörbuch. Nein, das verrate ich nicht. Wir können, wie gesagt, wenn das Buch mal rausgekommen ist und wir dann nochmal eine Sendung machen, dann können wir nochmal im Detail drüber reden, dann kann ich das auch schon.
Große Gluten auflösen. Ich habe übrigens jetzt in die Shownotes geschrieben, dies ist die letzte Sendung.
Ja, ist okay.
Mal gucken, vielleicht.
Es sind doch irgendwie so klassische Aufklärerthemen, irgendwie wie das mit der Homöopathie und TCM und dem Nobelpreis 2015 war, weil da alle behaupten, da hätte die Homöopathie die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, den Nobelpreis bekommen.
Wer behauptet das?
Ja, TCM-Leute und Esoteriker und so weiter.
Wofür sollen die den denn bekommen haben?
Ja, das die ihn damals bekommen hat, kann man im Buch, wie gesagt, nachlesen, die ihn damals bekommen hat, eine chinesische Pharmakologin, die ist tatsächlich halt auch TCM-Lerin, wie man es nennt, und hat auch ihre, quasi die Grundlage der Forschung war auch TCM und wie das Ganze aufgedröselt wird, habe ich dann in dem Buch auch erklärt. Es geht irgendwie um diese Geschichte Deus und Aluminium und so weiter, Wettermanipulation, also es ist halt ein Potpourri der Wissenschaft, um jetzt mal den Titel von Methodisch Inkorrekt zu klauen, die ihre 100. Folge, glaube ich.
Sie haben ihre 100. Folge ein Potpourri der Wissenschaft genannt?
Weil sie im Pott auftreten.
Ach so, Potpourri mit Doppel-T.
Genau.
Köstlich, köstlich, köstlich.
Ja, wie auch immer, also das irgendwie, das ist halt das, was mich jetzt in den nächsten Tagen beschäftigt, weil also wir treten halt, wie gesagt, ihr könnt es verlinken, ich trete auf in St. Pölten, in Innsbruck, in Mödling, in Linz, in Frankfurt auf der Buchmesse.
Wollte gerade fragen, auch in Deutschland, ja.
Also in Frankfurt auf der Buchmesse und am gleichen Tag noch im Neuen Theater in Höchst. Wir sind in Wien. In Wien werden wir auftreten mit einem Special Guest und zwar dem ersten und einzigen österreichischen Astronauten. Wer wird uns auf der Bühne stehen? Falls den jemand mal sehen will.
Ich überlege gerade, ob mir der Name geläufig ist, aber ist jetzt nicht.
Vermutlich nicht. Also nee. Deutschland hat ja einen ganzen Sack voll Astronauten, da ist die Auswahl größer. Wir haben nur einen, den Franz Fieböck, der damals im Rahmen der Mission Austromir zur Raumstation Mir geflogen ist.
Na und diesen Schnuller-Nazi, der für Red Bull aus dem Ballon gesprungen ist.
Aber der zählt nicht als Astronaut. Also irgendwie der war halt irgendwie, da war doch viel Luft quasi bis zum Weltall tatsächlich. Also der ist halt aus dem Ballon gehüpft, aber das macht ihn noch lange nicht zum Astronauten. Ja, wir sind natürlich in Wien, in überall in Österreich im Wesentlichen. In München treten wir auf, zweimal im Lustspielhaus. Wir sind dann, vor allem in Deutschland sind wir hauptsächlich nächstes Jahr, also Anfang nächsten Jahres, in Passau. In Berlin sind wir übrigens.
Ah, wann?
Am 25. Februar.
Trage ich mir direkt ein, ja.
Und ich glaube am 26. auch, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das eine Spezialvorstellung für Schulen ist oder nicht. Aber am 25. Februar im Fontanehaus ist auf jeden Fall eine normale Vorstellung. Dann sind wir noch in Erlangen, in Regensburg, in Ebersberg und ja, noch jede Menge. Also Unmengen Termine, die ich euch alle schicken kann. Und dann bin ich auch ab und zu mal allein unterwegs. Ich halt zweimal mache ich einen Vortrag mit, also einen Vortrag über mein Newton-Buch. Also haben wir auch schon mal eine ganze Folge gemacht über Newton, das große Arschloch. Und zwar am 20. Oktober im steirischen Leoben. Und
das heißt Loam.
Sag nicht Leoben sagst,
was ich Leoben auch schon gehört habe. Leoben ist schön. Nein, ich hab gelernt von jemandem, der daherkommt, dass das Loam heißen würde.
Fast.
Also. Das ist ja, die
da kommt das Hipster Gösser her.
Ah, von dem Österreicher ja sagen, das ist von allen Radlern das Schlechteste. Das
naja, nein, es ist halt schon Radler. Ich frage mich halt immer noch wieder, es fasziniert mich immer wieder, das wäre halt so, wie wenn plötzlich alle Hipster in Spanien anfangen, Krombacher zu trinken. Ja, aus irgendeinem Grund, dass das Hipster-Getränk dort wird. Genauso ist das für einen Österreicher, wenn plötzlich überall in Deutschland die alle rumhocken und irgendwie Gösser trinken. Ja, aber wie gesagt, so das ist dort kann man Gösser trinken und mir zuhören, wie Herr Newton rede, in Leoben. Und am 6. Dezember bin ich in Bautzen und erzähl was über Newton. Ja, das sind so jede Menge Termine, die wo man...
Soweit die Neuigkeiten aus dem Universum, jetzt zur Wissenschaft, ja, ne?
Jetzt zum echten Universum, nachdem wir die PR durch haben. Du wolltest wissen, was es im Universum Neues gibt. Ja. Jede Menge gibt es Neues und zwar, um jetzt mal hier die Schlagzeile zu zitieren, ein Neutrino-Rätsel weniger gibt es im Universum.
Wie viele Neutrino-Rätsel gibt es denn?
Unmengen. Neutrinos sind absolut fiese Teilchen, die
so, weil wir voll mit Rätsel sind.
Ne? Ja, schon. Also seitdem sind sie ein kleines bisschen weniger fies geworden. Aber je mehr wir wissen, desto Neutrinos sind wirklich noch so das sind Neutrinos gehören zu den Teilchen, die uns quasi mit der Nase drauf stoßen, dass unser Standardmodell der Teilchenphysik nicht vollständig ist. Ja. Weil, wie gesagt, dort zum Beispiel, also wir wissen, dass Neutrinos, das wissen wir seit ein paar Jahrzehnten, kommt auf an, je nachdem, wie man es genau will, ein paar Jahrzehnten, da gab es auch 2015 einen Nobelpreis dafür. Wir wissen, dass Neutrinos eine Masse haben müssen. Mhm. Wusste man lange nicht, ob die eine Masse haben oder nicht. Weil die halt unter anderem so wenig stark wechselwirken. Es war lange Zeit, hat man es nicht genau gewusst, man hat gedacht, okay, die haben keine Masse, sind also masselose Teilchen, wie halt die Photonen zum Beispiel. Dann hat man aber diese berühmten Neutrino-Oszillationen festgestellt.
Wo und wie hat man die festgestellt?
Fangen wir am Anfang an.
Ja.
Ja, also Neutrinos, die Existenz von Neutrinos hat 1930 Wolfgang Pauli vorhergesagt. Einer der wenigen Physik-Nobelpreisträger, die wir Österreicher haben.
Ich wollte gerade sagen,
der hat auch. Ne? Und der hat eben die Existenz vorhergesagt. Der hat die quasi so postuliert, weil das hat da ein paar so Reaktionen gegeben. Also normalerweise sollte ja die Energie immer erhalten bleiben. Ja, das heißt, wenn du quasi eine gewisse Energie irgendwo reinsteckst und dann passieren irgendwelche Teilchenreaktionen, dann musst du quasi die ändern und die Teilchen wandeln sich um und es entstehen neue Teilchen und so weiter. Dann müssen auf jeden Fall, wenn du die gesammelten Energien der Teilchen, die am Ende übrig bleiben, zusammenzählst, muss gleich viel sein wie die Energie der Teilchen, die vorher gekommen sind. Also das ist halt Energieerhaltung. Nun hat man damals festgestellt, dass es ein paar Reaktionen gibt, wo quasi Energie verschwindet. Was komisch war. Und da hat Wolfgang Pauli gesagt, okay, vielleicht gibt's da ein Teilchen, von dem wir nichts wissen, das halt einfach, weil wir nichts davon wissen, wir halt auch nicht messen, das halt einfach da bei diesen Reaktionen entsteht, sich verschüsst irgendwohin, wegfliegt und halt dann diese fehlende Energie mitnimmt. Das hat Pauli quasi 1930 postuliert und dann hat es bis 1956 gedauert, bis man es nachweisen konnte, weil Neutrinos halt wirklich wahnsinnig fiese Teilchen sind, die interagieren mit so gut wie gar nichts, also wechselwirken eigentlich mit elektromagnetisch überhaupt nicht, nur ein kleines bisschen mit der schwachen Kernkraft sind also im Wesentlichen das, was dunkle Materie ist. Also dunkle Neutrinos sind dunkle Materie.
Ich wollte gerade fragen, kann es sein, dass die dunkle Materie aus Neutrinos besteht?
War eine Zeit lang mal eine Überlegung. Also wir wissen, dass ein Teil der dunklen Materie Neutrinos sind, weil eben Neutrinos alle Eigenschaften von dunkler Materie haben. Nur wir wissen auch, dass Neutrinos das nicht insgesamt sein können. Erstens, weil man eben lange Zeit nicht wusste, ob sie überhaupt eine Masse haben. Mhm. Und dunkle Materie wissen wir vor allem, dass sie da ist, weil sie eine Masse hat. Und weil wir auch wissen, dass quasi so viele Neutrinos gar nicht entstehen können, um das auszumachen.
Wissen wir, dass sie eine Masse hat oder mutmaßen wir nur, dass sie eine Masse hat?
Also da komme ich, wir haben ja quasi am Anfang angefangen, bis wir bei den Neutrino-Oszillationen ankommen. Also damals, als Pauli das vorhergesagt hat, es gibt ein Teilchen, das Neutrino. Dann irgendwann später kam dann irgendwie Dirac, der hat dann die Antimaterie quasi postuliert. Also dann war klar, okay, es muss ein Neutrino und ein Antineutrino geben. Dann hat man irgendwann mal probiert, also 1956 hat man das erste Mal nachgewiesen. Und dann wollte man auch, also das war quasi bei künstlichen Kernreaktionen. Also man hat irgendwie gewusst, wenn wir die Teilchen aufeinander schmeißen, dann muss da Neutrino rauskommen und dann hat man es gemessen. Mhm. Dann wollte man aber, die Neutrinos entstehen ja auch auf natürlichem Weg, in der Sonne bei den Kernreaktionen, entstehen Unmengen von Neutrinos und die wollte man natürlich auch nachweisen. Das Problem ist halt, die lassen sich halt schwer nachweisen, weil etwas, das mit nichts interagiert, ist halt schwer nachweisbar. Das heißt, du brauchst im Wesentlichen, also es interagiert nicht komplett nicht, sondern halt nur ganz, ganz selten. Also es gibt immer das schöne Beispiel, wenn du irgendwie so eine Mauer aus massivem Blei hast, ein Lichtjahr dick, und dann gehen da irgendwie 50% der Neutrinos, die du durchschickst, gehen halt glatt durch und merken nichts davon.
Also, ein Lichtjahr.
Das ist halt jetzt so statistisch. Also,
Also
das heißt, du was du halt machen, wenn du halt irgendwie weißt, dass ein Neutrino in einem von einer Milliarde Fälle mal mit einem Atom wechselwirkt, dann musst du halt, um die Chancen zu erhöhen, musst du halt quasi eine Milliarde Atome auf den Haufen schmeißen, dann hast du die Chance, dass halt irgendwie eins davon wechselwirkt.
Also, im Wesentlichen also musst du etwas sehr, sehr, sehr Dichtes haben, um das überhaupt messen zu können. Wie sieht dann der Detektor aus? Also ich weiß noch, es gibt, sie haben ja im Eis diese Dinger versenkt, ne? Diese Kugeln.
Das ist eine Methode, das ist das aktuell größte, beste Neutrino-Teleskop, dieses Ice Cube, aber vorher hat man angefangen im Wesentlichen mit so die dann wirklich die entsprechenden Messungen gemacht haben, um die es dann gleich geben wird, das waren im Wesentlichen große Wassertanks, vereinfacht gesagt, also unterirdische Wassertanks, weil man wollte halt natürlich, diese Neutrino-Detektoren immer unterirdisch gemacht, um halt quasi möglichst viel störende Strahlung halt irgendwie, man wollte wirklich nur das messen, was aus dem Weltall kommt und nicht das, was irgendwie von der Erde irgendwie so rumtut, das hat sich quasi mal, und weil die Neutrinos, je tiefer du unter der Erde bist, desto mehr werden die halt irgendwie sowieso, desto größer ist die Chance, dass die halt mal schon irgendwo in der Erde stecken bleiben und gar nicht erst im Detektor durchkommen, was aber egal ist, weil du halt eh so viele Neutrinos hast und es kommen halt dann nur die durch, die aus dem Weltall kommen und entsprechend viel Wumms haben, sagen wir mal ganz vereinfacht. Das heißt, man hat die erstmal unterirdisch gemacht, die Detektoren, und unterirdisch gab es dann wirklich große, riesige Wassertanks, und wie man diese Neutrinos misst, ist dann auch so, man wartet quasi, dass ein Neutrino mit irgendeinem Atom dieses Wassers wechselwirkt, und dabei entstehen dann, ich erkläre es jetzt nicht im Detail, es entsteht dann im Wesentlichen ein kleiner Lichtblitz, den man messen kann. Und das heißt, du hast quasi einen riesengroßen Swimmingpool oder Wassertank, dessen Wände mit extrem sensitiven Lichtdetektoren gepflastert sind, und dann hat man einfach geguckt, wie oft da irgendwo was blitzt. Und so kann man dann quasi, so kannst du dann irgendwie halt die Neutrinos nachweisen. Also es ist ein technisch extremer Aufwand, viel komplizierter, als ich es jetzt erklärt habe. Mhm. Aber so, das hat irgendwie Kamio Kande und Super Kamio Kande in Japan waren das vor allem. Und Sudsbury in den USA, glaube ich, das waren die zwei großen Neutrino-Detektoren. Und die haben, also man wusste, also die Astronomen haben aus ihren Modellen, die haben erstmal gewusst, die Sonne sollte so und so funktionieren mit dem Kernfusion, was weiß man ja schon alles seit Einstein seit den 30er, 40er Jahren im Wesentlichen, wie die Kernfusion nicht abläuft. Und du weißt auch wieder aus der Quantenmechanik, wenn diese Kernfusionsreaktionen ablaufen, dann müssen dort so und so viele Neutrinos rauskommen. Und wenn dort so und so viele Neutrinos rauskommen und unser Detektor so und so gut ist, dann sollten wir so und so viel detektieren. Also das konnte man vorher abschätzen. Man hat quasi schon eine gewisse Abschätzung gehabt, wie viele Neutrinos dabei rauskommen sollten. Mhm. Das Problem war, dass man tatsächlich immer nur ungefähr, man hat Neutrinos gemessen, dann so, das war so 80er, 90er ungefähr rum. Man hat allerdings nur ein Drittel der Menge von Neutrinos gemessen, als tatsächlich vorhergesagt war. Mhm. Und das war ein Problem. Die Physiker haben gesagt, ja, also hier Astronomen, habt ihr euch da irgendwie verrechnet? Die Astronomen, oder wir Astronomen haben gesagt, ihr Physiker, wir haben uns nicht verrechnet, wir kennen uns aus, ihr Physiker habt falsch gemessen. Und
ich wollte gerade sagen, kann ja.
Tatsächlich waren die Physiker schuld. Ja, also man war nicht schuld, aber das war dann die Lösung des Dings, weil man hat dann festgestellt, dass Neutrinos ganz wirre Dinge anstellen. Ja, also Neutrinos können oszillieren. Soll heißen, es gibt nicht nur eine Art von Neutrinos, es gibt drei Arten von Neutrinos, drei verschiedene Arten von Neutrinos, drei Flavors, wie das in der Teilchenphysik heißt, genauso wie sie auch bei den anderen Teilchen, beim Elektron zum Beispiel. Es gibt nicht nur das Elektron, es gibt auch Myonen und Tauonen, die eigentlich nichts anderes sind. Also ein Myon ist exakt so wie ein Elektron, nur ein bisschen schwerer. Mhm. Und ein Tauon ist auch exakt so wie ein Elektron, ein Myon, nur halt noch ein bisschen schwerer. Mhm. Weiß keiner, was die Dinger sollen. Wie ich das erste Mal irgendwie ein Myon entdeckt haben, hat auch irgendwie ein Teilchenphysiker, ich weiß nicht, welcher das war, so ein geflügeltes Wort gesagt, wer hat jetzt das bestellt, um Himmels Willen? Also das war irgendwas, mit dem kein Mensch gerechnet hat. Das weiß auch, mein Wissen, dass die Dinger da sind, weiß keiner, wo in der Materie tauchen die nicht auf. Also die Materie besteht ausschließlich aus Elektronen und halt Protonen und Neutronen. Aber es gibt halt auch noch diese anderen beiden Flavors. Also, und genauso gibt es eben auch noch zwei weitere Flavors bei den Neutrinos. Es gibt ein Elektron-Neutrino, ein Myon-Neutrino und ein Tauon-Neutrino. Mhm. Und das ist das Absurde. Wenn so ein Neutrino vor sich hinfliegt durchs leere Weltall oder sonst irgendwo einfach halt durch die Gegend fliegt, weil für ein Neutrino ist sowieso immer alles leeres Weltall, wenn so ein Neutrino durch die Gegend fliegt, dann fängt es an zu oszillieren. Das heißt, das Elektronenneutrino wird zum Tauonneutrino, wird zum Myonneutrino, wird zum Elektronenneutrino. Das wechselt quasi ständig.
Es oszilliert Identität. Also. Okay, es oszilliert nicht im Raum, sondern von seinem Zustand her.
Genau. Ja. Das macht es drin, verändert sich andauernd, wechselt halt zwischen diesen drei Flavors hin und her. Und das hat man nicht gewusst. Also man hat nicht gewusst, dass es die drei Flavors gibt. Man hat nicht gewusst, dass die Neutrinos wechseln können. Und wenn die Detektoren quasi, du kannst nicht mit jedem Detektor jeden Flavor messen. Das heißt, wenn die Physiker jetzt quasi einen Detektor bauen, der nur eins von diesen drei Flavors messen kann, dann verpassen sie natürlich 2/3 von den Neutrinos, die da sind. Mhm. Weil halt die Neutrinos ständig hin und her wechseln. Und dass diese Entdeckung der Neutrino-Oszillationen, für das gab es eben den Nobelpreis, weil die Theorie der Neutrino-Oszillationen funktioniert nur, wenn die Neutrinos eine Masse haben. Wenn sie masselos sind, können sie nicht oszillieren. Mhm. Und da sie oszillieren, müssen sie eine Masse haben. Die Masse muss wahnsinnig gering sein, also wir wissen immer noch nicht genau, wie groß die Masse ist, sehr gering, aber wir wissen, sie müssen eine haben. Und da ist dann eben der Konflikt mit dem Standardmodell, weil im Standardmodell der Teilchenphysik sind die Neutrino masselos. Mhm. Also das ist etwas, das wissen wir, das passt nicht zusammen, aber wir wissen noch nicht, wie halt das neue Standardmodell aussehen könnte. Da muss man irgendwie noch was Neues basteln, weil die dunkle Materie muss da ja auch noch irgendwie rein in das Standardmodell und so weiter. Aber die Neutrinos sind eben eine der vielen offenen Baustellen.
Wenn Physiker sagen Standardmodell, dann bedeutet das eine große Formel, die an der Tafel steht, in die man mit ganz vielen Variablen, in die man Dinge einsetzen kann, ne?
Und ja,
dass und nein, die dann also immer Sinn ergibt, oder?
Du kannst theoretisch, ich meine, Standardmodell, also es ist das Standard, es ist einfach so wie, wir haben auch ein Standardmodell der Kosmologie und so weiter, es ist einfach im Prinzip das Modell, das mit dem sich mit dem aktuellen Stand des Wissens am besten alles
erklären die Realität lässt.
Erklären lässt, ja, oder beschreiben lässt, ja. Aber und das Standardmodell, tatsächlich kann man das Standardmodell, wenn man es mathematisch extrem kompakt aufschreibt, kriegt man es auf ein T-Shirt drauf, ja. Also die gibt's auch, diese T-Shirts kannst du dir am CERN kaufen, wo das die sich auskennen, da ist die Lagrange-Funktion aufgezeichnet. Ich habe auch mal einen Artikel drüber geschrieben über diese Funktion. Also diese Formel gibt's, aber wenn du sie wirklich ausschreibst, dann kriegst du da irgendwie, hast du paar Dutzend Seiten voll, wenn du da alle Terme tatsächlich ausschreibst. Also diese Formel gibt's, aber sie ist eben nicht vollständig. Und man arbeitet sich halt Stück für Stück dran. Und um jetzt wieder auf die aktuelle Forschung zurückzukommen, was man jetzt herausgefunden hat und was bislang nur vermutet wurde, aber nie nachgewiesen werden konnte, war die Frage, ob eben Neutrinos nicht nur mit anderen Elementarteilchen wechselwirken können, sondern auch mit ganzen Atomen. Mhm. Hat man vermutet, hat man nicht gewusst.
Warum hat man das vermutet?
Das kann ich dir nicht sagen. Da musst du einen Teilchenphysiker fragen. Also das, die werden ihre
aber Gründe, Gründe gehabt haben. Also nicht, ich vermute mal so rum. So.
Nee. Okay. Also das Ding nennt sich kohärente Neutrino-Streuung an Atomkernen. Hui. Dafür bin ich zu wenig Experte, um da was sagen zu können. Habe jetzt auch keine Zeit gehabt, das im Detail einzuschauen. Aber das war tatsächlich etwas, was man vermutet hat. Ob jetzt quasi so ein Neutrino mit einem Atomkern als Ganzes wechselwirken kann oder halt nur mit so einem einzelnen Ding. Und jetzt haben tatsächlich Wissenschaftler eben so einen neuen Detektor gebaut. Und tatsächlich, da war ein wirklich kleines Ding. Ja. Also das war nur im Prinzip so eine, ja, der 14 Kilogramm schwer. Also wenn du das am Bild anschaust, ich kann dann auch irgendwie von Artikel verlinken. Mhm. Das ist halt schon ein bisschen so eine größer, so, wie so eine 2-Liter-Cola-Flasche ungefähr so. So, jetzt nicht so wahnsinnig groß. Mhm. Und da ist halt auch irgendwie Zeug drin, da ist irgendwie Cäsium, Jodid und Natrium ist da drin, 30 Zentimeter lang, 12 Zentimeter Durchmesser. Und da haben die halt, also die sind mit dem wirklich, also die sind da wieder an eine künstliche Quelle rangegangen, also am das Spallation Neutron Source, also einfach so eine große Neutronenquelle halt, wo halt quasi einfach ein Gerät, wo viele Neutrinos rauskommen. Also Neutrinos, von denen man weiß, wie sie aussehen, also wie welche Energie sie haben und so weiter. Also da wusste man, dann die waren da 20 Meter von dieser Quelle entfernt und dadurch konnten sie halt mit dem kleinen Detektor da eben auch das nachweisen, was sie nachweisen wollten. Und ja, jetzt hat man diese Wechselwirkung tatsächlich, die halt vorhergesagt wurde, beobachtet. Und das wieder ist wieder halt ironischerweise eine Bestätigung des Standardmodells. Also diese Wechselwirkung wurde vom Standardmodell vorhergesagt. Also das Modell, das eigentlich die Neutrinos nicht richtig beschreibt. Aber diese Wechselwirkung wurde jetzt trotzdem wieder bestätigt. Aber man, ja, also man muss halt irgendwie noch mehr
rauskriegen. Wir brauchen mehr Forschung.
Genau.
Ja, was will man da machen? Ich hätte hier was schon einigermaßen erforscht ist, hätte ich hier gefunden.
Ja.
Österreichische Wissenschaftler, erstaunlich, ne? Ja. Österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Autoabgase, insbesondere Stickoxide, ist ja gerade in aller Munde, weil deutschen Autohersteller da maximal beschissen haben.
Bei uns in den Büros haben wir viel, viel niedrige Richtwerte als draußen.
War das nicht eine Ente?
Ja, natürlich. Ich habe gestern wieder in dieser Diskussion mit den ganzen Politik-Heinis, da hat es die AfD-Frau wiedergebracht, dass halt irgendwie die Richtwerte in der Nähe der Messstation sind viel, viel geringer als die Richtwerte, die in den Büros herrschen, aber was natürlich eine Ente ist, also das gilt, die Richtwerte in den Büros sind wesentlich geringer als bei der Messstation und da gleich wie bei der Messstation, das gilt nur für irgendwelche speziellen Industrieanwendungen, wo halt irgendwo in dem Industriegebäude, wo halt anscheinend irgendwelche großen Maschinen laufen, da sind natürlich andere spezielle Richtwerte, aber die haben es halt irgendwie, haben es halt auf einfach halt, ja, wie es mal so macht.
Cherrypicking halt, ne?
Ja, genau.
Das können sie ja gut, die Rechten, also ja. Ansonsten würden sich ja die Realität nicht mehr so beschreiben lassen, wie sie es gerne hätten, dass sie beschreibbar ist.
Und die Österreicher haben das jetzt bestätigt?
Nee, die Österreicher haben mal geguckt, Stickoxid, also was Stickoxid mit der Lunge macht und dem Blutkreislauf und allem, das ist ja nur hinlänglich bekannt. Die haben halt mal geguckt, was macht eigentlich Stickoxid mit unseren Bauwerken? Und sie haben festgestellt, dass je mehr Stickoxid in einem Gasgemisch ist, also in der Luft, je mehr Stickoxid in einem Gasgemisch ist, dem der Asphalt ausgesetzt ist, desto schneller altert der Asphalt. Weil Stickoxide den Straßenbelag spröde machen, dann kommt der Winter, ne? Bisschen Feuchtigkeit drauf, ein bisschen Frost drauf, dann reißt das Zeug auf und dadurch altert es schneller. Und im Nachgang, also erstens altert es schneller, geht also schneller kaputt, muss schneller ersetzt werden und das gealterte Material lässt sich nicht mehr so gut recyceln.
Das ist halt schon echt Verschwörung so. Der Autoindustrie schon wieder. Jetzt erst sprechen sie Stickoxide
gegen in die Luft. Die Autoindustrie.
Nein, für die Autos. Die Autoindustrie macht die Stickoxide in die Luft. Ja. Damit der Asphalt kaputt wird, damit es irgendwie Schlaglöcher gibt, damit die Autos drüber fahren, kaputt werden, repariert werden müssen und neue Autos gekauft werden müssen.
Ja, und der größere Plan, der da noch drüber sitzt, ist ja, die Straßen werden halt kaputt gemacht, damit wir irgendwann wieder Zustände haben wie nach dem Krieg und wir dann all die Geringqualifizierten wieder in Arbeit bringen können. Müssen, genau, und dann müssen die Autobahnen bauen. Ja, das war's auch schon mit Stickoxiden, was ich habe. Aber ich habe noch mehr mit österreichischen Wissenschaftlern. Also ich kann heute
echt. Ja, bitte.
Ja, noch eins. Willst du noch eins? Ja. Österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, Alkohol steigert die Kreativität.
Oh, das ist die gleiche Studie, die ich habe, aber ich meine, ist aus Dänemark. Mach mal deine Geschichte.
Echt, das kann auch sein, dass dänisch-österreichische Wissenschaftler waren. die haben herausgefunden, dass ein großes Bier kreative Denkprozesse bei der Problemlösung fördern würde. Allerdings kein assoziatives Querdenken.
Okay.
Ja, das heißt so, der Heureka-Effekt wird ausbleiben, wenn du einen gezwitschert hast. Aber wenn du strukturiert nachdenkst, dann sollte das funktionieren. Und zwar bis zur Promillegrenze für Autofahrer, die in Österreich anscheinend niedriger ist als in Deutschland.
Nee, wir haben immer noch 0,8, glaube ich.
Echt? Ach so, ja. Siehst du, die haben 0,3 Promille, haben sie gesagt. Also bis 0,3 Promille ist Alkohol gar nicht schlecht fürs Denken, also für die Kreativität. Darüber hinaus ist es dann halt so wie mit Kiffen. Ne? Ich habe mal irgendwo so ein arabisches Sprichwort gehört. Ein Krümel davon macht dich zum Weisen, ein Krümel zu viel zum Esel.
Es ist quasi, also die Forschung ist quasi die Bestätigung eines berühmten Homer Simpson Zitates.
Nee, echt?
Wo er dann irgendwie gesagt hat, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, aber wo er dann am Schluss trinkt er Bier und sagt irgendwie auf Alkohol die Ursache und die Lösung aller Probleme.
ja, stimmt. Also und der was woher das kommt, ist, sie vermuten natürlich auch wieder nur, dass der Alkoholspiegel, also der niedrige Alkoholspiegel, die kognitive Kontrolle verringert. Also die kognitive Kontrolle ist das Ding im Kopf, sagt der Begriff ja schon, der dich starr fokussieren lässt, wenn du irgendwie ein Problem versuchst zu lösen. Und die beste Lösung für ein Problem kommt ja immer dann, wenn du das Problem von auch ein paar ungewöhnlichen Seiten betrachtest.
Ja, oder hat man irgendwie einfach nochmal wegschiebst und dann halt irgendwie so die Gedanken
laufen lässt. Dann kommt allerdings wieder Heureka, ne? Wegschieben und irgendwann kommt das Heureka.
Gut, dann ist meine Meldung tatsächlich eine andere, passt aber gut dazu. Hast du eigentlich dein Studium abgebrochen, Holger?
Mehrere.
Mhm. Weißt du, was du hättest tun sollen, laut dänischen Wissenschaftlern?
Nein.
Bei passender Gelegenheit Bier, Schnaps oder Wein trinken.
Ah ja, vor oder nach dem Abbrechen. Also ich trinke zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit Bier, Schnaps und Wein.
Nein, also es gibt eine Studie, in der 14.000 Studenten zwischen Oktober 2016 und März 2017 befragt wurden. Und demnach, die Studenten brechen ihr Studium seltener ab, wenn sie mehr Alkohol trinken.
Ja. Aber das liegt also nicht am Alkohol, das ist doch so eine Scheinkorrelation.
Es ist
eine,
sagen die auch, ist eine Scheinkorrelation. Okay. Es geht halt einfach, es geht im Prinzip halt um die Geselligkeit. Ja, also wenn du am Anfang, wenn du nie auf Partys gehst.
Das heißt, wenn ich so alleine zu Hause sitze und heulend Likör trinke, hat das nicht den gewünschten Effekt.
Nee, aber wenn du einfach, kommt davon, was du vorhast, aber normalerweise, es geht einfach, wenn du während dem Studium auf Partys gehst, dir deine Mitstudenten triffst und so weiter, dann bist du halt einfach motivierter, weiter zu studieren, als wenn du quasi einfach nicht alleine bist, was jetzt gar nicht mal so unplausibel klingt.
Ja, das ist in der Tat so. Ich meine, das merkst du, ich habe ja auch, ich habe ja einige Semester an der Fernuni studiert und die wirklich wenigen Tage, die ich mit anderen Studenten verbracht habe, witzigerweise habe ich mich mit einem angefreundet, bin mit dem immer saufen gegangen.
Das ist immer.
Genau, stimmt jetzt, wo du sagst. Und wir haben da immer gesessen und haben halt wirklich tatsächlich Inhalte unseres Studiums gewälzt, wenn wir uns abends beim Bier getroffen haben. So viel habe ich noch nie gelernt in meinem Leben.
Ja. Also geht vermutlich auch auf andere gesellige Arten, ohne Bier zu trinken, aber das war die Korrelation, die da bei den dänischen Studien da rausgekommen ist. Also wer trinkt, bricht sein Studium selten ab. Vermutlich gibt es auch irgendwie die Obergrenze, also aber gesellig sein lohnt sich während des Studiums.
Ich gucke, wo wir gerade bei Alkohol sind. Schwedische Wissenschaftler haben festgestellt, warum es sinnvoll ist, Whisky zu verdünnen. Trinkst du Whisky?
Nein, überhaupt nicht. Also ich trinke generell so gut wie überhaupt keinen Schnaps, ist überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Und wenn ich mal Schnaps trinke, irgendwie alle 3 Jahre, dann ist es meistens irgendwie ein Krapper oder Calvados und auf keinen Fall ein Whisky. Also den kann, mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Also das ist irgendwie nicht mein Geschmack. Also da wäre auch jeder gute Whisky komplett verschwendet an mich.
Also die drei Hauptbestandteile von Whisky, also drei Sachen, Wasser, Alkohol, hätte das gedacht, und ein Stoff namens Guaiacol. Das ist der Aromastoff, der diesen rauchigen Geschmack im Whisky macht. Jetzt haben sie geguckt, bis zu welchem Alkoholgehalt, also bis zum Alkoholgehalt von 45%, befindet sich dieser Stoff an der Grenzschicht zwischen Flüssigkeit und Luft und wird da freigesetzt. Darum hast du Aroma. Wenn du den Alkoholgehalt erhöhst auf 59%, dann sinkt der Stoff ab, kommt also nicht mehr in deiner Nase an. Wenn du aber Wasser zum Whisky dazu gibst, also weiter verdünnst als 45%, dann setzt du diesen Stoff umso stärker frei. Das habe ich in der aufgeschrieben. Die Zahl kommt mir komisch vor. Nichtsdestotrotz nenne ich sie jetzt. Bis zu 27% Verdünnung kann das den Geschmack von Whisky verbessern. 27 kommt mir jetzt komisch vor.
Ja,
man mag das dann nochmal nachlesen in den Shownotes. Das heißt, jeder Whisky-Trinker macht das. Jeder Whisky-Trinker schüttet ein bisschen Wasser in den Whisky und verdünnt den damit. Und das ist immer so, Whisky-Trinker werden dafür gerne also mal belächelt, so als wäre das Voodoo und stimmt ja gar nicht und sowas.
Ja, das muss doch immer das Wasser aus dem gleichen Brunnen sein, wo
dann hört es dann,
so weiter,
da hört's dann wieder auf. Ne? Aber das ist halt die wissenschaftliche Bestätigung dafür, dass die Whisky-Trinker das seit wahrscheinlich Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, richtig machen.
Das siehst du.
Ja.
Und sie bringen ihr Studium zu Ende wahrscheinlich.
Und in Schweden, ne? Die Schweden und der Whisky. Jetzt habe ich mit Alkohol, kann ich jetzt aber leider nicht mehr.
Ich erzähle bitte was über das Universum. Was willst du denn haben? Willst du Asteroiden haben oder blöde Politiker oder coole Weltraummissionen?
Blöde Politiker für 100, bitte.
Die NASA.
Ja.
Die NASA ist eine amerikanische Raumfahrtagentur oder die amerikanische Raumfahrtagentur. Und in Amerika gibt es blöde Politiker. Also nicht ausschließlich, aber gerade sehr viele und sehr prominent. Und vor allem einen, den ganz oben, der halt alle möglichen unter ihm einsetzt, also Donald Trump, der jetzt gerade dabei ist, einen neuen Direktor der NASA zu nominieren. Mhm. Und wer wird sich wundern?
Ist der größte Direktor Klimaleugner oder ist es ein Flat Earther?
Nee, halt.
Das wäre geil, oder?
Nee, also es ist halt tatsächlich noch ein bisschen Luft nach unten. Also es geht um den einen hier, wie heißt der, Jim Bridenstine, der, also bis jetzt war der NASA-Direktor immer halt jemand, der im Wesentlichen Ahnung von Raumfahrt hat, also meist ein Ex-Astronaut oder ein Wissenschaftler oder sonst irgendwas.
Ist auch jetzt vielleicht nicht die schlechteste Idee, ne? So ein Fanboy könnte man eventuell auch noch nehmen, aber dann wird's schwierig.
Also Fanboy, also der Jim Bridenstine, der fällt vielleicht noch gerade in die Kategorie Fanboy, also der war wie Soldat, Pilot der Kriegsmarine und hat dann später ein Luft- und Raumfahrtmuseum geleitet, bevor er dann Politiker wurde, also Repräsentant.
Ist jetzt nicht, kann man doch mitleben, oder? Kann man doch?
Ja, im Prinzip ja, also ist jetzt irgendwie, ich bin jetzt nicht so sehr in der Administration der NASA drin, um zu wissen, wie stark jetzt der NASA-Direktor wirklich in die wissenschaftlichen Entscheidungen involviert ist, ob der jetzt quasi Details kennen muss oder halt einfach nur grundlegend Ahnung haben muss. Aber das ist jetzt gar nicht die Kritik. Also da hat Trump schon wesentlich unqualifiziertere Leute für alles Mögliche ernannt. Was in dem Fall ist, also dieser Jim Bridenstine ist deswegen jetzt momentan gerade stark kritisiert, weil er im Wesentlichen der Meinung ist, die USA sollten den Kram mit der Raumfahrt lassen und das ganze privaten Unternehmen halt hingeben. Also die komplette Raumfahrt halt im Wesentlichen privatisiert werden soll. Mhm. Ja? Also das soll irgendwie alles so wie
Elon Musk und SpaceX. Gute Idee, so eine super Idee. Also vor allen Dingen die ganze militärische Erdbeobachtung, die NASA normalerweise abwickelt für diese ganzen Dienste, das kann man alles super in Privathand geben.
Ja, also er sagt hier, also die USA könnten halt die Abschussrampen oder sowas bewachen im Militär. Das könnten sie noch machen, aber den Rest soll halt irgendwie alles, das ist halt das Problem. Generell ist es halt, ich meine, dass das gegen private Raumfahrt habe ich jetzt überhaupt nichts im Wesentlichen.
Also das kannst du halt nicht bringen.
Es ist halt mehr genauso, wie wenn du sagst, wir privatisieren jetzt die Unis komplett. Dann hast du halt immer noch Unis und kannst immer noch Sachen studieren, aber du kannst dann vielleicht nicht mehr irgendwie.
Das war kein Einfluss mehr darauf.
Also du kannst halt nur noch das studieren, wo halt irgendwie die Wirtschaft oder wer auch immer sagt, die brauchen wir jetzt. Also da kriegst du dann jede Menge irgendwie, was willst du da geben? Keine Ahnung, halt irgendwie.
Jede Menge BWL und so gut wie keine Philosophie und Literaturwissenschaften und sowas.
Irgendwie einen Schwung Informatiker und Techniker und Ingenieure oder sowas, aber halt, also Literaturwissenschaftler oder auch Astronomen wird es auch nicht mehr geben oder sowas. Ja, also das ist halt vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht plausibel, aber halt aus gesellschaftlicher Sicht gar nicht, weil der Staat hat halt mehr Aufgaben, als einfach nur irgendwie es der Wirtschaft gut gehen zu lassen. Ein Staat hat halt gerade die Aufgabe, Dinge zu fördern, die halt anderswo nicht gefördert sind.
Ja, aber das ist ja gerade dieser libertäre Geist, der da in den USA insbesondere in den USA sehr sein Unwesen treibt, sagt halt der Staat, der hat sich um die minimalsten Aufgaben zu kümmern, der soll nach außen hin sichern, dass kein Krieg ist und dafür sorgen, dass man seine Geschäfte ordentlich machen kann. Ja? Also nur noch den bestrafen, der im Grunde vertragsbrüchig wird und alles andere, das soll dann der Markt regeln, weil er das ja auch so super kann. Darum wohnen in Amerika ja auch so wenig Leute in Autos.
Ja. Und in dem Fall, man sieht es, der wird halt wirklich erst noch nicht durch diese Ernennung. Und das ist tatsächlich, ich weiß jetzt nicht gerade, wer das jetzt noch alles bestätigen muss. Irgendwie der Senat, glaube ich, muss das bestätigen.
Wahnsinn.
Und man sieht ja halt auch wirklich, dass, wie kritisiert diese Entscheidung ist, sieht man auch, dass halt die beiden Senatoren von Florida, dort wo halt Cape Canaveral ist, ein Republikaner und ein Demokrat, sind beide komplett einig, dass der das nicht werden soll. Also die sagen beide, das ist die blödeste Entscheidung, die jemals getroffen wurde.
Der macht im Zweifelsfall so unendlich viel kaputt, der Trump. Das dauert doch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis das wieder in Ordnung gebracht wird, was der da alles gerade zerschlägt, oder wenn er damit durchkommt.
Dabei hätten die wirklich, also gleich um zur nächsten Geschichte zu kommen, dabei hätten die wirklich so coole Ideen für zukünftige Missionen. Und eine, die wie gesagt, ist noch eine reine Konzeptstudie, aber wenn die verwirklicht wird, das wäre, glaube ich, wird meine neue Lieblingsmission, wenn die irgendwas werden würde. Und zwar eine Mission zur Venus. Die Venus ist ja irgendwie, die vergisst man immer so leicht, die Venus. Ja? Also wir fliegen andauernd zum Mars.
Da ist die Venus nur in die andere Richtung und auch um die Ecke.
Ne? Ja, also ja, ist nicht ganz so einfach. Also Richtung Sonne ist immer ein bisschen schwieriger als von der Sonne weg. Aber das ist halt so, wir haben halt, wenn du das Sonnensystem anguckst, wir waren ja eigentlich noch nirgendwo. Wir waren zwar überall schon, ja. Also wir haben jetzt den Pluto endlich mal noch als quasi letzten weißen Fleck quasi getilgt, obwohl es dann auch jede Menge andere weiße Flecken geben würde. Aber wir waren, also wenn du das sonst anguckst, wir waren am Mars, okay. Jo. Wir waren auf dem Mond. Jo. Aber und ansonsten, wir sind ewig lang durch Saturnsystem geflogen und Cassini, die jetzt bald in den nächsten Tagen endet, die Mission. Geniale Mission, wunderbare Erkenntnisse, also da gibt es überhaupt nichts, der coolsten Missionen jemals. Aber die ist halt auf dem Titanmond ist sie, also auf dem Mond Titan ist sie, haben sie eine Sonde abgesetzt. Aber wenn du dir Planeten anschaust, ja, also von den Planeten, auf denen wir überhaupt landen können, also die mit einer Oberfläche, waren wir halt auf dem Mars. Auf dem Merkur waren wir noch nicht, da ist halt wahnsinnig schwer hinzukommen. Zum Merkur.
Warum? Weil er so weit weg ist oder gibt es da noch andere Probleme?
Der ist halt so nah an der Sonne und das kriegst du halt, je näher du an die Sonne kommst.
Ach so.
Ist ganz einfach gesagt, du musst halt, du brauchst eine wahnsinnige Beschleunigung, also Bremsen vereinfacht gesagt, weil du halt da schnell bist, wenn du dort bist, weil die Anziehungskraft der Sonne so groß ist. Also du musst
und du hast eine erhöhte Strahlung, die du auch irgendwie abschirmen musst noch.
Ja, also es ist halt wirklich schwer, da hinzukommen. Und das gilt für der Venus im gewissen Sinne auch, ist aber jetzt nicht so schwierig. Das Problem bei der Venus ist, dass dort halt einfach die Bedingungen absolut beschissen sind. Ja, also die Venus hat halt irgendwie über 400 Grad Temperatur, extrem dichte Atmosphäre, irgendwie Schwefelsäure, Regen und so weiter. Also es gerade die Amerikaner haben es, glaube ich, nicht mal ernsthaft versucht, dort zu landen bis jetzt. Die Russen in den 60er Jahren, die haben sich quasi gedacht, okay, wenn die Amis den Mars nehmen, dann fliegen wir zur Venus. Die haben halt irgendwie drei Sonden hingeflogen, die irgendwie nicht mal nach unten geschafft haben, die irgendwie in der Atmosphäre zerquetscht worden sind oder wegen Überhitzung ausgefallen sind.
Zerquetscht, ist so groß der Druck da?
Ich habe jetzt keine Zahlen, aber das ist halt schon extrem. Also die Venus hat eine wahnsinnig dichte Atmosphäre. Also wie gesagt, ich habe keine Zahlen, aber es ist tatsächlich Luftdruck, also hier steht es gerade im Artikel, der Luftdruck auf Bodenniveau entspricht dem 90-fachen des irdischen Luftdrucks.
Yay! Das ist ordentlich.
Ja, und wie gesagt, es ist halt über 450 Grad und so weiter. Also es ist halt wirklich.
Wenn ich sowas höre, wie ich das ja immer mache, ist, weil man kann sich das ja so schwer vorstellen, ne, was das bedeutet, so was das für ein Druck ist. Mein Fahrrad, also je nachdem welches Fahrrad ich fahre, mein Mountainbike, fahre ich mit ungefähr 4,5 bar, ja, also dem 4,5-fachen des Luftdrucks auf Bodennähe oder auf Bodenhöhe, und mein Trainingsrad fahre ich mit ungefähr 6 bar, also dem 6-fachen des Drucks auf Bodenhöhe. Und neulich habe ich ein Mädel dabei beobachtet, wie sie den Reifen ihres Klapprades bei ungefähr 8 bar zum Explodieren gebracht hat. Also ist das Ding dann von der Felge geflogen, also so ein 24-Zoll oder 20-Zoll-Dings war das.
Ich pumpe meins selten mehr auf 3 oder sowas, pumpe ich mein normales Touren-Trekking, mein normales
Fahrrad auf 3. Ich fahre gerne hart. Ich bin bewege aber auch das Doppelte von dir, von daher ist das wahrscheinlich auch nochmal so ein.
Also in jedem Fall, also die Russen haben es halt mal geschafft, oder die Sowjets damals noch, eben 1970 sind sie das erste Mal gelandet, und dann nochmal 2 Jahre später haben sie das erste Mal Bilder geschickt von der
Venus-Oberfläche. Echt? Wie sieht's denn da aus?
Google mal Wikipedia Venus und so, wie gelb. Und halt ein paar Steinchen liegen rum.
Ach so. Also recht, das also ist halt, nicht so cool.
Ist halt auch schon, das ist halt ein anderer Planet.
Stimmt
es ist
auch.
Du siehst halt einfach nicht viel, weil du halt auch dunkel ist. Und du hast da, weil die Atmosphäre so dick ist, hast du halt nur 2% des Sonnenlichts, was durchkommt bis unten.
Aber ist es denn dann da auch wirklich gelb oder?
Ich glaube, das sind ziemlich normalfarbene Bilder. Also, aber man ist halt im Wesentlichen, das ist nicht so wie der Mars-Roboter, der da seit Jahren rumfährt, die ist halt einfach gelandet, konnte ein paar Minuten Bilder schicken und dann war sie tot, die Sonde. Und das Problem war jetzt nicht so sehr, also man könnte jetzt schon irgendwie mit dem Druck und so weiter, käme man schon klar, das Problem ist halt die Temperaturen würden die Sonde auch aushalten. Das Problem ist die Elektronik.
Ja.
Die hält das nicht aus. Ja. Und jetzt, was die NASA gemacht hat, ist eine Studie, finde ich absolut genial. Die haben so eine Art Steampunk-Sonde gebaut.
Ich wollte gerade sagen, man braucht einfach nur russische Industrie, weißt du, so russischen Industriestahl.
Nein, die hat überhaupt keine Elektronik.
Ja, genau.
Die hat. Und da musst du mal, aber überleg dir mal, du hast keine Elektronik, aber die muss dann irgendwie trotzdem zum Beispiel, die muss ja trotzdem noch irgendwie Informationen zur Erde schicken irgendwie. Wie macht ihr das ohne Elektronik?
Wie macht ihr das ohne Elektronik? Morse.
Ja, und wie morst sie?
Wie morst sie? Ganz ohne Elektronik.
ganz ohne Elektronik, ja?
Akustisch? Nee.
Nee, also
akustisch, haben, dazu ist zu dick.
Also erstmal, die haben, kennst du diese, kurzer Themenwechsel, kennst du diese Strandbeasts?
Nee.
Das ist so ein holländischer Künstler hat das gemacht. Das sind so komische Holzkonstruktionen, die irgendwie auf Stränden, Theo Jansen heißt der Typ, so Holzkonstruktionen, schon aus wie so Insekten, Spinnen, Tausendfüßler, die im Wesentlichen, die baut er, dann stellt er sich auf den Strand und durch den Wind, der da weht, werden die angetrieben und marschieren
dann. Ach, und so, rennen dann so, doch, ja, okay, ja, das ist ja, so
riesengroße Dinger.
Ja, jetzt wo ich hier die Bilder sehe, ja, die, ja, cool.
Und
ja,
das haben sich im Wesentlichen die NASA-Ingenieure als Vorbild genommen und haben quasi auch so ein Ding gebaut, das halt auch durch den Wind, weil auf dem Venus hast du ja Wind und der schiebt doch ordentlich bei der Atmosphäre an, dass die durch den Wind angetrieben werden. Das heißt, du sparst dir da schon mal nämlich Elektronik, das wird durch den Wind angetrieben. Du hast für die Konstruktion haben sie schon aus wie so eine Art Erster Weltkriegspanzer, was sie da rundherum gebaut haben aus Metall. Und die Kommunikation geht tatsächlich per Morsecode und zwar auch so das ganze, alles, was sich da irgendwie bewegen muss, das ist alles so, ja, halt so ein mechanisches Uhrwerk im Wesentlichen, ja. Also so halt, wie du halt früher vor Computer und so weiter hast du ja durchaus sehr komplizierte Uhrwerke gehabt. Ja, und die so analoge Uhrwerke, analoge Rechner, also Rechner, Computer, so das, was damals irgendwie mit Turing darum getan, das war ja auch im Wesentlichen nur so.
Aber es muss ja trotzdem funken.
Ja, nein, es muss nicht funken. Die haben quasi der Morse, also in dem Artikel, den ich dann in den Shownotes verlinken kann, da ist so eine kleine Zeichnung. Der hat da quasi vier drehbare Scheiben oben drauf, die halt quasi verschieden angemalt sind, vereinfacht gesagt, die sich halt dann durch dieses Uhrwerk drehen können und je nachdem, und diese Scheiben können, weil Licht geht nicht durch die Atmosphäre, aber Radarstrahlen gehen durch und die sind halt, können halt Radar reflektieren oder nicht reflektieren, das heißt oben rundherum
um die Venus, die machen das, ja.
Um die Sonne, um die Venus rum fliegt eine Sonne, die hat natürlich Elektronik, weil die ist ja draußen, die ist nur im Orbit und die strahlt ständig Radar runter und guckt, was die zurückmorst, ja, also das ist, wie gesagt,
aber wie rechnet denn die Sonde, also wie rechnet denn das, also der Lander sozusagen? Also der,
ja, irgendwie mit diesem Uhrwerk, also im Detail steht es ja auch nicht drin, das kann man vermutlich dann noch irgendwie irgendwo nachlesen in den Details, aber im Wesentlichen hier sowohl die Steuerung, ich zitiere sowohl die Steuerung als auch die Datenübertragung basieren dabei auf Komponenten, die für analoge Uhrwerke und Rechner aus der Zeit vor der Erfindung des Mikrochips Pate gestanden haben.
Wahnsinn.
Also, das ist halt wirklich absolut genial, finde ich, dass du wirklich denkst, das ist wie so eine Steampunk-Sonde quasi, hier bastelst, die rein mechanisch ist und dann irgendwie auf der Venus so rumwandert, vom Wind angetrieben und dann ab und zu irgendwas in zur Erde morst. Also das ist genial.
Ja, absolut. Das ist wirklich eine der coolsten Sachen, die du je erzählt hast, die da irgendwie jemand macht.
Ja, und wie gesagt, aber sowas, wenn halt die Raumfahrt privatisiert wird, dann wer weiß, ob es das noch gibt.
Ja.
Aber wenn es das gibt, dann wäre es cool. Also ich stehe hier kurz, am Ende vom Artikel schreiben sie halt, ist im Rahmen des Innovative Advanced Concept Programm der NASA, befindet sich in Phase 2, was immer doch heißt. Also sie bauen quasi halt die Prototypen oder sowas für einzelne Elemente. Und es ist noch weit entfernt davon, realisiert zu werden. Aber
geil.
Man kann ja hoffen.
Ja, das ist total cool. Kommen wir zurück auf die Erde. Wir begrüßen etwas Neues im Fisch. Amerikanische Wissenschaftler haben Fisch, F-I-S-C-H, ja. Fisch, das ist im Wasser. Ja. Amerikanische Wissenschaftler haben in Fischen ich glaube, es waren Barsche, Antidepressiva gefunden.
Okay.
Das heißt, die Antidepressiva, die wir so fressen den ganzen Tag und dann wieder ausscheiden, weil viel davon scheidet man natürlich auch wieder aus und was man sowieso so wegschmeißt, ist mittlerweile in der Nahrungskette angekommen und ist halt in Barschen gefunden worden. Sie wissen noch nicht, was das Zeug mit den Barschen macht. Sie vermuten, dass es genauso wie bei Menschen.
Depressiv.
Genau, fröhlicher Barsch. Sprungbarsche, jetzt neu. Sie vermuten halt, sie vermuten eine Verhaltensänderung bei den Fischen, dann früher oder später, dass eine Verhaltensänderung eintreten wird. Es ist allerdings noch nicht sicher. Jetzt werden natürlich sagen, die immer sagen, ist ja alles gar nicht so schlimm, solange bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, werden sagen, macht ja nichts, aber gehört halt nicht dahin, ne? Nee. Also Plastik gehört nicht ins Meer, Antidepressiva gehören nicht in den Barsch. Und wo wir gerade dabei sind bei den ganzen Depressionen, also ist jetzt nicht so, dass ich da nicht noch mehr Themen mitgebracht hätte. Ebenfalls amerikanische Wissenschaftler haben, was haben wir denn da? 44.000 Instagram-Fotos von 166 Probanden, die haben freiwillig mitgemacht, 44.000 Fotos von 166 Probanden analysiert. Also Algorithmus entwickelt, der das analysiert. Die Hälfte der Probanden war in den letzten 3 Jahren wegen Depression in der Klinik, also klinischer Behandlung. Und die Fotos, also der Algorithmus hat geguckt nach Helligkeit, Farbe und Schatten auf diesen Bildern. Stellt sich raus, die Indikatoren Helligkeit, Farbe und Schatten auf Instagram-Bildern sind ein sehr guter Hinweisgeber auf mögliche Depressionen. Mit 70% Treffsicherheit hat der Algorithmus die Depressionskandidaten rausgefunden. Hausärzte bringen es auf eine Erfolgsrate von 42%.
Geht's da jetzt darum, dass die Filter, die du aussuchen kannst bei Instagram, oder die Motive, die Leute
fotografieren? Die Art und Weise, wie du deine Fotos präsentierst, also wie hell es ist, welche Farben du eher fotografierst, natürlich dann auch, welche Filter du einstellst. Mhm. Aber es ist halt insgesamt eine Präsentationsfrage. Zum Teil, schreiben die Wissenschaftler, hätte der Algorithmus sogar geschafft, depressive Episoden besonders früh zu diagnostizieren. Also könntest rein theoretisch eine Früherkennung über Instagram laufen lassen, eine Depressionsfrüherkennung. Was einerseits total cool ist, andererseits auch eine totale Katastrophe ist. Ja, weil du möchtest vielleicht auch nicht, dass eine Maschine erstens beurteilt, ob du depressionsgefährdet bist, und zweitens, dass dann auch noch jemand anderem sagt.
Ja, ich habe jetzt, heute habe ich den Podcast gehört. Ich glaube, das war ein Podcast von Deutschland Radio, diese Wissenschaft im Brennpunkt.
Ja, Wissenschaft im Brennpunkt ist, Deutschland, da heißt ja jetzt mittlerweile alles Deutschlandfunk, praktischerweise. Ja,
da gab es irgendwie eine Folge, da ging es irgendwie auch um so, um Algorithmen, die menschliche Psyche irgendwie einschicken. Also dieses Cambridge-Dings da.
Cambridge Analytica,
und andere Sachen und so weiter. Und da war auch, die haben irgendwas von Facebook berichtet, dass da anscheinend auch gerade bei Facebook dran geforscht wird, dass dann irgendwie auch aus Facebook-Statusmeldungen logischerweise halt irgendwie schon auch erkennen kannst, ob da jetzt jemand zu Suizid neigt oder suizidgefährdet ist. Und dass sie halt dann einerseits du kannst nämlich auch Kommentare melden und so weiter, und das dann quasi halt, wenn du so einen Kommentar meldest, dir gleich die Option angezeigt wird, irgendwie eventuell ist da hier irgendwie ein Suizid in Anbahnung, sodass die das früher erkennen können. Und auch aber, dass die halt tatsächlich, dass das quasi dir dann als Facebook-User anscheinend von so einem Algorithmus halt irgendwie was eingespielt wird, was dich dann vielleicht, was dir dann irgendwie hilft oder sonst irgendwas. Also das ist auch irgendwie ein bisschen. Ja, ist alles ein bisschen.
Es hat was Gruseliges.
Eines ist interessant, anderes ist halt auch tatsächlich gruselig.
Es kann halt ungeheuer helfen, ne? Dass du, also ich meine, wenn du tatsächlich eine Depressionsfrüherkennung machst, kann ja sogar sein, dass die Maschine sagt, ey, pass mal auf, da ist was, ohne dass du bevor du es überhaupt selber auch nur im Ansatz merkst.
Ja, aber vielleicht kann man es, wenn man das dann genauso unbewusst, das wird es natürlich noch gruseliger, wenn dann quasi der dann Facebook jetzt vereinfacht gesagt, ich weiß schon, dass das bei Depressionen nicht so ist, aber dass du einfach fröhliche Bilder einspielt, dass du dann quasi hier, dass dir dann wieder besser geht, du quasi halt dein potenzieller Suizid abgemeldet ist, bevor du überhaupt gewusst hast, dass du das machen könntest. Also, dass dich quasi eine Maschine behandelt, ein Algorithmus dich behandelt, ohne dass du was mitbekommst davon.
Und ich kenne genug Leute, die das nicht schlimm finden, sondern begrüßen würden.
Weil vor allem kann ich ja dann auch so einen Algorithmus ganz anders behandeln. Also der kann ja dann irgendwie andere
Dinge.
Ja,
natürlich, der kann dir dann auch der kann ja einfach ganz, ganz fürchterliche Bilder einspielen, weil der Meinung ist, weil irgendeine andere Maschine sagt, ja, der ist sowieso das ist nicht mehr wert, der ist kein wertvolles Mitglied der Gesellschaft mehr, der zahlt nicht mehr genug Steuern.
Ja,
spiel dem mal irgendwie Kriegsfotos rein.
So habe ich jetzt gar nicht gedacht.
Ja, aber das wäre so die maximale Dystopie.
Dann kommt halt eine politische Partei, sagt, ja, also hier spiel den Leuten doch mal irgendwie das ein, damit sie Angst vor dem kriegen, damit sie dann unser Programm wählen oder irgendwie sowas.
Ja, aber dafür brauchen die Parteien ja jetzt nicht unbedingt
eine
Maschine. Da haben sie ja dann die journalistischen Dickschiffe, wie wir jetzt bei dem TV-Duell gesehen haben. Die sind super in der Lage, Angst zu machen.
Ja. Das habe ich sogar gesehen, habe mich geärgert.
Das ist eine totale Schande. Ich finde, das war eine Bankrotterklärung für die Kollegen, die das gemacht haben. Und das Schlimmste war, dass Peter Klöppel von RTL noch am besten abgeschnitten hat.
Ja, also man merkt, dass da was schief läuft, was ich denke, ach, wie damals Stefan Raab dabei war es irgendwie doch besser.
Ja, da war es irgendwie, vor allen Dingen bürgernäher und dieses, also hast du dann diese Auswertung gesehen, dass alleine, ich glaube, 46% der Sendung nur um Flüchtlinge und Migranten und so, wo ich echt denke, so, ist das wirklich das Problem, dass dieses Land, ich kenne niemanden, ich kenne wirklich Leute aus allen möglichen Gesellschaftsschichten, aber ich kenne niemanden, dessen Leben sich durch die Ankunft dieser, was weiß ich, 1,5 oder wie viele Millionen Leute über die letzten 2 Jahre, dessen Leben sich signifikant verändert hätte.
Nein, ich mache
abgesehen davon, dass einige behaupten, man kann sich ja überhaupt nicht mehr nachts auf die Straße trauen. Das sind aber in der Regel auch die Leute, von denen ich erwarten würde, dass sie bitte tagsüber auch zu Hause bleiben.
Also ich habe mir das angeguckt, also ich war in meinem Hotelzimmer auf Usedom, wo sonst nicht viel los war in der Stadt, sonst hätte ich mir das auch nicht irgendwie, hätte ich mir das auch irgendwie geschenkt, aber ich habe gedacht, okay, wann kommt denn hier mal irgendwas über, keine Ahnung, wie Bildung, Umwelt, ja, sonst irgendwas, aber nicht immer nur Flüchtlinge, Bildung, Türkei Umwelt, und Autos.
20% der Leute verdienen weniger als 10,50 Euro die Stunde, das ist kein Thema.
Grundeinkommen, sozial, irgendwas, ja, keine Ahnung, was soll man machen?
Naja.
Ich darf ja nicht mal wählen, ich darf mich nur ärgern.
Stimmt, du darfst nicht mal wählen, weil du Österreicher bist, ne? Ja, aber Steuern nehmen wir von dir, ne?
Ja, absurd viel. Ich habe gerade letzte Steuer gezahlt. Aber dafür darf ich in Österreich wählen. Wir wählen ja auch ziemlich, ich glaube, in ein paar Wochen nach Deutschland wählen wir in Österreich.
Aber ja, okay.
Da ist noch schlimmer. Da ist echt, da graust mir jetzt
das schon. Das ist richtig gruselig da, ja. Wie kommt das eigentlich? Was ist mit den Österreichern los? Gibt es mit Sicherheit auch Arbeiten drüber, oder?
Ja, vermutlich. Also, aber ich verstehe das alles nicht mehr. Entweder ich bin zu lang weg, aber wenn ich mir angucke, ich verstehe, wie kann jemand wie dieser Sebastian Kurz,
das dieser Jungspund,
so ernst genommen werden? Ja, der, was der sich da zusammenbaut an Partei, ach, da will ich jetzt gar nicht drüber reden, das führt zu weit, aber das ist komplett grauenhaft. Und das wird noch viel grauenhafter, weil der wird die Wahl gewinnen mit großem Vorsprung. Mhm. Und die SPÖ wird weit hinten liegen. Die FPÖ wird zweitstärkste Partei werden. Die Grünen haben sich wieder mal gespalten in Österreich. Also das wird, ich habe keine Ahnung, was da rauskommt.
Britische Wissenschaftler haben festgestellt, also ist jetzt wieder aus deiner Lieblingsrubrik, zu viel A macht B. Ja. Zu wenig Schlaf macht dick.
Hatten wir das nicht schon ein paar Mal?
Weiß nicht, muss jetzt wieder eine neue Arbeit. 1615 Britinnen und Briten zwischen 19 und 65 Jahren haben sie sich angeguckt und haben festgestellt, dass die Probanden, die im Schnitt nur 6 Stunden Schlaf hatten, einen um 3 Zentimeter größeren Taillenumfang und ein höheres Gewicht hatten, als die 9 Stunden Schlaf hatten.
Ja, ist ja ein bisschen eine Lebenswandelgeschichte.
Also. Ja, interessant dabei auch, dass der Zusammenhang zwischen mehr Schlaf, geringem Körperumfang und niedrigem BMI linear verläuft. Aber, ja, jetzt gibt's noch eine Studie, die wiederum zeigt, dass zu viel Schlaf, also 9 Stunden und mehr, einen ähnlichen Effekt haben wie zu wenig Schlaf, also nur 6 Stunden zu haben. Das heißt,
die einen sind gestresst und die anderen sind faul. Ja?
Genau.
Die dazwischen hier haben ein vernünftiges Leben.
Ja, so, dazu passend, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, und das ist eine der schönsten Meldungen, also eigentlich die Meldung des Monats. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber ich habe irgendwo auch schon mal den Satz gesagt, die war so dick, aber so amerikanisch dick. Ja? So. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, wer übergewichtig ist, wirkt amerikanischer. Also, Studie, University of Washington, haben 1200 Probanden Fotos von US-Amerikanern vorgelegt, und zwar Fotos unterschiedlicher Ethnien, Schwarze, Asiaten, Hispanics, und haben die Bilder so manipuliert, dass von jedem der auf diesem Foto war, jeweils ein normales als auch ein übergewichtiges Bild da gelegen hat. So, und dann mussten die Studienteilnehmer ein Bild angucken und sagen, ist der in den USA geboren oder außerhalb des Landes, ist Englisch seine Muttersprache oder nicht. Weiße Amerikaner, schwarze Amerikaner wurden häufiger als amerikanisch wahrgenommen als südamerikanisch oder asiatisch aussehende Personen. Und nur bei den asiatisch aussehenden Personen hat das Gewicht bei der Beurteilung einen Unterschied gemacht. Das heißt, also genau genommen waren so männliche asiatische US-Amerikaner werden eher für echte Amerikaner gehalten, wenn sie Übergewicht haben. Ja. Ja.
Ist interessant.
Ja, je dicker, desto amerikanischer. Ich weiß auch nicht, was man daraus machen kann. Ich finde das einfach so ein total wahnsinniges Ding. So, ja, das ist Asiate und ist dick, der muss Amerikaner sein.
Hey,
ja. So, jetzt, was hatten wir denn noch aus dem Weltraum? Mein Gott, ich verschieße mein
ganzes Pulver. Ich mache mal hier Klimawandel wieder mal.
Ah, Klimawandel.
Ich hätte
mit Hunden, aber gut.
Wie ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich, warum, diese Art und Weise, das zu untersuchen, warum hat das jetzt noch keiner gemacht? Warum ist mir erst jetzt die Idee gekommen, dass das eine coole Idee ist, den Klimawandel zu untersuchen? Weil wir wissen ja, der Klimawandel macht die Welt wärmer und vor allem erstmal das Meer. Also die meiste Hitze geht ins Meer.
Ja, darum sehen wir gerade echt krasse Stürme da unten in den USA im Süden.
Und die Frage ist jetzt auch, was macht das mit den ganzen Tieren und Pflanzen im Wasser? Ja? Also wenn das ganze Meer wird, weil das hat ja auch Auswirkungen, weil die alle auf eine bestimmte Temperatur eingestellt sind. Und jetzt ist die Frage, das haben hier Wissenschaftler aus Cambridge vom British Antarctic Survey, die haben halt vor ihrer ihrer britischen Forschungsstation da vor der Antarktis, haben die etwas gemacht, weil wir dachten, ja, das liegt eigentlich auf der Hand, das zu machen. Die haben Heizelemente ins Wasser gesteckt,
ja,
um halt einfach mal so eine kleine Region dort aufzuheizen, um zu gucken, was passiert.
Ah, also wo geht denn eigentlich die Lebewesen hin?
Ja, ja, also die haben irgendwie 1-2 Grad das Wasser, diese Wasserschicht da erwärmt.
Ja.
Was halt jetzt so, das ist was
in den nächsten Jahrzehnten. Auf was für einer Fläche? Also wie was?
Das habe ich jetzt hier in diesem Zeitungsartikel nicht drinnen. Ich habe irgendwie der Journalartikel ist, glaube ich, nicht frei oder doch ist frei, aber den können wir verlinken, wenn wir hier den Teil nachlesen.
Genau.
Aber im Wesentlichen haben die halt um 1-2 Grad erwärmt und dann geschaut, was passiert, weil das ist halt das, was in den nächsten Jahrzehnten kommen wird. Und was passiert ist, habe ich echt nicht gedacht, dass das passieren wird. Und anscheinend war ich nicht der Einzige, der sich das gedacht hat, sondern auch die Wissenschaftler selbst sagen hier, dass sie ziemlich überrascht die Ergebnisse waren, weil die haben sich gedacht, okay, jetzt mal so 1 Grad, das ist jetzt vielleicht nicht so dramatisch, da ist vielleicht so kleine Änderungen. Tatsächlich haben sie gemerkt, eine einzige Art von Moostierchen, Fenestrolina rugula, hat sich hat sich sehr stark vermehrt und dann das komplette Ökosystem dominiert, während der Rest, quasi die Diversität von der übrigen Fauna, halt komplett weggegangen ist. Und zwar, rat mal, in welchem Zeitraum?
Naja, die haben ja nun nicht ewig Zeit, solche Experimente zu fahren. Wahrscheinlich irgendwie in Monatsfrist, oder?
Ne, wenige Wochen, ja. Also ja. Das hat nur 1-2 Wochen gedauert, bevor das Ökosystem da komplett umgekrempelt war. Das fand ich schon dramatisch. Das hat irgendwie nicht so, weil Klimawandel ist ja was da stattfindet, aber halt schon teilweise halt schon langsam stattfindet. Was auch der Grund ist, vermutlich, wenn es halt irgendwie so dramatisch irgendwie Änderungen geben würde, schnell, dann hätten wir vielleicht auch was dagegen getan. Weil so ist es halt irgendwie. Merken wir es halt nicht von Tag auf Tag, dass sich da was tut. Aber da anscheinend hier in diesem Ökosystem. Aber
wer beobachtet schon unsere Ozeane? Also das kriegen die Menschen ja dann auch wieder nicht mit. Also
ja.
Die meisten wohnen zwar an der Küste, aber das ist
tatsächlich. Jetzt haben sie gesehen, dass da wirklich was tun und jetzt sind sie halt gerade dabei, das jetzt hier an anderen Stellen mit anderen Ökosystemen nochmal irgendwie weiterzuführen, zu gucken, was da noch alles passiert, wenn das da wärmer wird. Aber das fand ich halt irgendwie dramatisch. Einerseits die Idee an sich, dass man einfach mal ein bisschen ein Heizelement ins Wasser steckt und sagt, okay, wir warten jetzt nicht ab, sondern wir gucken jetzt mal einfach, was passiert, wenn man das aufheizt.
Schon,
ja. Und dann halt, dass tatsächlich so Dramatisches passiert. Also das fand ich schon beeindruckend.
Jetzt aber schnell die Hunde. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass verwöhnte Welpen in der Hundeschule weniger Leistung bringen.
Ja, das ist wie der echten Schule, ja.
Also die Jungtiere, die besonders umhegt und umpflegt und umsorgt wurden, die fallen in der Schule für Blindenhunde häufiger bei Prüfungen durch. Also Helikopterhunde, oder wie heißt das? Bei Menschen sind das Helikoptereltern, wie heißt das bei Hunden dann? Wie heißen die Eltern von Welpen?
Helikopterhärchen.
Heliköter. Sendungstitel, ne? Ja, mehr habe ich da auch nicht zu erzählen. Aber ist halt wie bei Menschen anscheinend, weil die den ganzen Tag gepampert kriegen und alles in den Arsch geschoben kriegen, die fallen ja dann auch häufiger bei Prüfungen durch. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, soziale Kompetenz zu beweisen. Da stand jetzt allerdings nichts bei den Welpen dabei, ob die dann auch irgendwie asozialer werden oder so.
Die kriegen dann eine Studie, Baby gezahlt oder da gibt es eine Spende vom Herrchen an die Schule und dann kriegen die auch einen Schein oder so.
Arschloch-Blindenhund, der in die falsche Richtung läuft.
Ja, die hat sich auch die Anwälte leisten, also das ist dann alles kein Problem.
Mein Gott, ist das gehässig, da habe ich noch nicht mal getrunken bisher.
Ja, bleiben wir lieber bei der guten alten Astronomie.
Bitte.
Und zwar bei Asteroiden.
Ah.
Da ist ja vor 5 Tagen, beziehungsweise je nachdem, was ausgeschrieben, am 1. September. Am 1. September flog Florenz an der Erde vorbei.
Florenz flog an der Erde vorbei.
Nein, Florenz wie die Krankenschwester.
Florence. Florence.
Florence.
Florence. Ja, nee, ist klar. Wer ist das? Wer war das? Warum habe ich davon
Florence
vorher?
Florence Nightingale.
Ja, Florence Nightingale, genau.
Ja, weil die hat irgendwie in der Statistik gibt's nämlich, ich probiere gerade irgendwie das spontan zu verifizieren, aber es gibt ja die Geschichte, dass die damals, ich glaube, hat die das Tortendiagramm erfunden oder irgendwie
Florence irgendwie, Nightingale, das
Tortendiagramm. Sie ist die erste Frau, die in die Royal Statistical Society aufgenommen wurde.
Ach.
Ich glaube, die hat das Problem gehabt, dass die hatte damals, ich habe jetzt ihre Geschichte nicht so spontan drauf, aber sie hatte da als Krankenschwester, glaube ich, im Krim Krieg? Gab es einen Krieg? irgendwo ein Krieg, der Krimkrieg, genau, Krimkrieg. Da hat sie halt ihre, die hat im Wesentlichen halt die ganze, halt die das Krankenhauswesen, die Verpflegung, die Verarztung dort halt irgendwie revolutioniert, halt neue Methoden eingebracht und musste dann halt tatsächlich Leute überzeugen, dass das, was sie macht, auch vernünftig ist, und hat da halt Statistik präsentiert und da ihm das erste Mal anscheinend neue Arten, Polar Area Diagramm hat sie erfunden. Mit dem hat sie die Todesursachen während des Krimkriegs dargestellt. Und das ist anscheinend irgendwie, ich kenne mich zu wenig aus in der Statistik, um jetzt einschätzen zu können.
Polar Area Diagram. Ah, das Kreisdiagramm ist das. Ah, nicht ein Tortendiagramm, sondern ein Kreisdiagramm.
Ja. Und das hat sie erfunden. Und damit hat sie dann tatsächlich irgendwie zeigen können, dass das, was die halt macht, oder dass halt dass das Sanitätswesen quasi reformiert gehört. Und
sehr geil.
Ja, wie auch immer. Das geht jetzt eigentlich gar nicht. Es ist mir gerade eingefallen, wie ich halt den Asteroiden gehabt habe. Aber der ist jeweils nach ihr benannt.
Ah, ein Kreisdiagramm, wenn es räumlich darstellt, dann ist es sogar ein Kuchen- oder Tortendiagramm, sagt die Wikipedia.
Ja, siehst du mal.
Ah, ja.
Ja, dann wird die wohl recht haben, die Wikipedia. Jedenfalls weil die Florence Nightingale durchaus eine Frau war, die einen Asteroid verdient hat, hat sie auch einen bekommen. Das heißt, nach ihr wurde ein Asteroid benannt. Und dieser Asteroid, der ist gar nicht mal so klein. Das ist erstmal ein erdnaher Asteroid. Das ist einer von den Asteroiden, die tatsächlich in der Nähe der Erde vorbeifliegen.
Das heißt, wir wussten vorher, dass der vorbeikommen würde. Und
ja, klar.
Hätte ja sein können, dass wir jetzt überrascht worden sind oder so.
Nee, aber wie gesagt, wir wissen, also es gibt halt einen ganzen Schwung von diesen Asteroiden, aber der ist 5 Kilometer groß. Also das ist tatsächlich ein großer Asteroid. Mhm. Die meisten Erdnahen-Asteroiden, so 100, 200, 300 Meter Brocken, aber das ist wirklich einer von den großen, also 5 Kilometer, das ist schon ein ordentlicher Rums. Wenn der auf der Erde einschlagen würde, dann haben wir halt so ein Dinosaurier-Ding wieder, ja. Also wirklich das ist groß. Und da wusste man eben schon, der wurde schon lange entdeckt. Nee, gar nicht mal so lange. 1981 erst entdeckt. Ich habe gedacht, ein 5-Meter-Teil sollte eigentlich früher sein. Egal. Wurde erst 1981 entdeckt und die Bahn konnte man halt immer schon lange vorher berechnen und wusste, dass der an der Erde vorbeikommt. Und zwar kam der jetzt, gut, das ist jetzt in den Zeitungen stand wieder hier, kam ganz nah vorbei, waren 7 Millionen Kilometer, also 18 Mal Erde-Mond-Distanz, was jetzt aus Gefahrensicht nix ist, ja, 18 Mal weiter weg als der Mond, das tut uns überhaupt nichts. Aber was interessant war und weswegen ich jetzt diese Geschichte erzähle, das war nah genug, um den mit Radar erfassen zu können. Ja, also was man ja macht bei solchen Asteroiden, man sieht ja von den Asteroiden, wenn man jetzt nicht gerade eine Raumsonde vorbeifliegt, was selten vorbeikommt, da haben wir gerade mal irgendwie so Dutzend ungefähr Asteroiden, die wir wirklich mit Raumsonde aus der Nähe gesehen haben, dann sehen wir von den Dingern nicht mehr als einen Lichtpunkt, ja.
Ja.
Und Lichtpunkten, das ist es, weil die halt wirklich klein sind und weit weg sind. Also selbst ein 5 Kilometer drum ist klein und weit weg. Da sehen wir einen Lichtpunkt und können da halt irgendwie, wir sehen nichts von der Oberfläche. Wir wissen nicht mal die Größe exakt, weil halt irgendwie man kann so aus der Helligkeit ein bisschen auf die Größe schließen, aber der kann halt irgendwie hell sein, weil er groß ist, kann aber auch hell sein, weil vielleicht das Material gut reflektiert. Weiß man vorher nicht. Das heißt, was man eigentlich wissen will, ist halt wirklich die Form. Und das kannst du halt machen, wenn der nah genug kommt, kannst du halt mit großen Radioteleskopen Radarstrahlen hinschicken. Und die werden reflektiert und so kannst du den quasi halt vereinfacht gesagt abtasten und kriegst dann halt ein bisschen was über die Form, kriegst die Größe genau raus von dem, und in dem Fall hat man festgestellt, dass Florence 2 Monde hat.
Das ja, ist das normal? Das so
als ja,
habe ich ja, noch nie gehört.
Also das hat man schon gewusst. Also es gibt schon, ich weiß jetzt die Zahlen nicht auswendig, aber man kennt einen ganzen Schwung Asteroiden, die Monde haben. Also Mond ist jetzt irgendwie auch vielleicht ein bisschen übertrieben, also Doppelasteroid könnte man eher sagen, oder Begleiterasteroid, also Asteroid. Bei den erdnahen Asteroiden sind es nicht so viele, das sind der dritte, der Monde hat, die man kennt. Und das ist halt.
Ich habe nie gehört, echt.
Und in dem Fall ist es interessant, weil uns hier die Monde etwas auch über die Entstehung und die Geschichte der Asteroiden erzählen können, weil normalerweise so ein Mond, also solche Asteroidenmonde, das sind jetzt nicht so Monde wie, also die entstanden nicht auf die Art und Weise, wie jetzt der Erdmond entstanden ist zum Beispiel, also doch so diese riesige Kollision damals. Oder man geht davon aus, dass das quasi mit der Struktur zu tun hat, weil so ein Asteroid Asteroiden sind jetzt oft keine massiven Felsbrocken, sondern eher so fliegende Schutthaufen, kann man sagen. Also einfach so hat man ja auch gesehen bei dem Kometen zum Beispiel, wo Rosetta gelandet ist, Churyumov, Gerasimenko, das war ja auch so Doppelding quasi zusammengesetzt. Mhm. Aus, also zwei große Brocken, die halt so aneinander
zusammengepappt. Ja.
Genau, du sind im Wesentlichen. Und auch der Asteroid, wo jetzt die, ich schweife jetzt schon wieder ab, aber die Raumsonde New Horizons, die vor 3 Jahren bei Pluto war, mhm, die fliegt ja weiter. Die fliegt ja in Kuipergürtel und wird dort am 1. Januar 2019 einen Asteroiden besuchen, wirklich ganz aus der Nähe vorbeifliegen, der erste Kuipergürtel oder der zweite nach Pluto, Kuipergürtel-Asteroid, den wir aus der Nähe sehen. Und auch da hat man jetzt schon, also Beobachtungen gemacht, vage Beobachtungen, die auch darauf hinweisen, dass es auch so ein Doppelding ist. Und es gibt noch mehrere. Also Itokawa zum Beispiel ist so ein Ding, wo die Japaner mal waren. Auch da sieht man, dass der quasi so mehrere Brocken sind. Also es gibt, man weiß, dass Asteroiden oft nicht so massive Felsbrocken sind, sondern halt einfach so aneinander pappende Felsbrocken im Wesentlichen mit ein bisschen Staub.
Das heißt, das was heute aussieht wie ein Mond, kann auch sehr gut sein, dass das dann irgendwann zusammenklatscht und das Ding dann als Eiteil weiterfliegt.
So oder andersrum, ja, das quasi so ein Asteroid, die rotieren ja auch um ihre Achse und diese Rotationsgeschwindigkeit kann sich ändern, zum Beispiel aufgrund der Strahlung. Das gibt es in den Yarkovsky-Effekt, den ich jetzt nicht erklären werde, verlinken wir, das kann man nachlesen. Das ist einer von den vielen nicht gravitativen Kräften. Also da geht es im Wesentlichen darum, dass wenn sich so ein Asteroid unterschiedlich, oder nicht der Yarkovsky, der Jorp-Effekt ist das in dem Fall, ist eine Abwandlung von, ja, das ist eine Abkürzung für 4 Namen, Yarkovsky, Okin, Paddock, irgendwas, also vier unaussprechbare Namen mit den
initialen Aussprechwettbewerb.
Ja, ja. Und der, wenn das geht, nicht darum, dass halt so ein Asteroid sich asymmetrisch aufwärmt und dann diese Wärme asymmetrisch abstrahlt, mhm, und es dadurch dann quasi eben so einen Nettoeffekt ergeben kann, der dazu führt, dass die Rotationsgeschwindigkeit sich ändert. So ein Asteroid hat im Laufe der Zeit zum Beispiel immer schneller und schneller sich drehen kann. Mhm. Und was passiert, wenn der sich immer schneller und schneller dreht und nur ein loser Sternhaufen ist?
Irgendwann fliegt er auseinander.
Genau, und das Zeug, was wegfliegt, muss nicht gleich sofort weggeschleudert werden, sondern kann dann halt quasi ein Mond sein. Also das ist quasi, man kann, viele von diesen kleinen Asteroidenmonde, glaubt man, dass die vielleicht irgendwie halt einfach so Stücke sind, die sich mal abgelöst haben bei der Rotation. Oder vielleicht ist da mal was eingeschlagen und ist einfach ein Stück in den Weltraum rausgeflogen von diesem Schutthaufen, der dann rumfliegt. Also die Analyse von diesen Monden, der Rotation und all den ganzen anderen Kram, kann uns viel darüber sagen, was dem Asteroid in der Vergangenheit passiert ist. Und deswegen ist es ziemlich cool, dass wir jetzt hier noch so einen, vor allem einen Asteroid gefunden ist, der groß ist und der uns nahe kommt, wo wir gute Chancen haben, den auch in Zukunft nochmal genauer zu beobachten, wenn er wieder mal vorbeikommt oder wenn wir vielleicht mal eine Raumsonde hinschicken, mhm, dass wir halt da einen haben mit 2 Monden. Also das ist eine coole Entdeckung, die dieser nahe Vorbeiflug uns gebracht hat. Yarkovsky, O'Keefe, Radziewski, Paddock-Effekt.
Das ist gerade nochmal nachgelesen. Kann man schön, wenn man Bindestriche dazwischen macht, ergibt das ein ganz gutes Passwort, das praktisch nicht
zu knacken ist. Ja, sind ja auch Bindestriche dazwischen.
Vielleicht ist das ein Passwort. Jetzt sollten wir mal gucken, ob nicht irgendwelche Wissenschaftler das längst benutzen.
Wahrscheinlich, ja. Entweder Yarkovsky, O'Keefe, Radziewski oder Paddock haben das wahrscheinlich als Passwort.
Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, künstliches Gelächter wirkt ansteckend. Was sie gemacht haben,
die habe ich auch in der Liste.
110 Probanden haben sie sich im Labor, durften sich im Labor Szenen aus lustigen und furchterregenden Filmen angucken. Und dann haben sie zur jeweiligen Handlung entweder künstliches oder echtes Gelächter oder Angstschreie hinzugefügt. Und natürlich kontrollgruppentechnischer haben sie natürlich auch noch neutrale Szenen zu sehen gekriegt. Stellt sich raus, künstliches Gelächter wirkt ansteckend. Also dieses unfassbar nervtötende Sitcom-Gelächter, was da immer eingespielt wird, scheint tatsächlich seine Wirkung nicht zu verfehlen. Angstschreie hingegen müssen echt sein. Was ich auch eine super Erkenntnis finde. Nein, Angst muss immer echt sein. Ja, also,
ich hab
man darf sich jetzt nie wieder darüber aufregen, dass das eingespielt wird. Das ist gut so.
Ich habe die auch in meiner Liste gehabt, diese Meldung, aber quasi nicht so sehr erst wegen dem Ergebnis, sondern was ich da vor allem interessant fand, dass anscheinend in den USA, dass jetzt mittlerweile, früher hat man diese Lachkonserven gehabt, jetzt macht man das anscheinend eher immer vor Studiopublikum und nimmt halt das auf, was die halt da lachen, vor sich hin lachen.
Aber irgendwie klingt das auch immer gleich.
Ja, ja, und dass für deutschsprachige Synchronisation dieses live amerikanische Lachen oder englische Lachen durch Konservenlachen ersetzt wird. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht lachen Deutsche anders oder sowas. Ja. Anscheinend steht zumindest in diesem Artikel, den ich hier hatte, dass tatsächlich eben bei synchronisierten Fassungen Lachkonserven eingesetzt werden und im Original echte Lacher zu hören sind.
Naja, weil die Pointen anders gesetzt sind wahrscheinlich, ne?
Das wird sein, richtig, ja, das ist recht klar, weil die Satzstruktur ja alles
ist. Die Satzstruktur ist anders, du arbeitest ganz anders auf Pointen hin und vor allen Dingen sind da ja auch viel mehr echt gute Pointen in den Originalen drin als in den deutschen Übersetzungen, die sind ja sehr oft sehr viel schlechter.
Ja, das klingt plausibel, aber das habe ich interessant gefunden, das habe ich vorher nicht gewusst, ich habe einfach gedacht, dass das halt irgendwie, ja, halt immer entweder das Lachen, das Live-Lachen halt ist oder dass auch dann einfach in der deutschen Fassung dann irgendwie mit übernommen wird, aber dass wir halt quasi die Konserven hier kriegen in der Übersetzung.
Das hätte ich allerdings, habe ich aber auch, genau wie du wahrscheinlich auch nie drüber nachgedacht.
Nee.
Meine letzte Meldung wäre, Luxemburger und deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass das ist eine etwas größere Arbeit, also mit einem etwas sperrigen Titel, den ich gar nicht mal notiert habe, weil er so sperrig war. Also was sie gemacht haben ist, es sind Soziologen, sie haben sich Zyklen der Ungleichheit haben sie rausgearbeitet. Ja. Sie haben sich angeguckt, Daten aus dem, habe ich noch nie gehört vorher, Piketty's World Wealth and Income Database und Statistiken zu Gewerkschaftsmitgliedschaften. Ich weiß gar nicht, wie viele, total viele Länder, irgendwie fast alle Industrienationen haben sie geschafft. Unter anderem halt auch USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und so. Die Datenlage war einigermaßen gut, also haben bei den meisten Ländern mindestens bis Erster Weltkrieg, also so gut 100 Jahre Datenbasis haben. Und was sie festgestellt haben ist, dass immer wenn es Phasen großer Ungleichheit gibt, eine Periode darauf folgt, in der Gewerkschaften an Stärke gewinnen und die Verteilungsgerechtigkeit dadurch wieder zunimmt. Also große Verteilungsungerechtigkeit bei Einkommen, insbesondere um Einkommen und Vermögen geht es denen natürlich. Die Mitgliedschaften der Gewerkschaften steigen, die Gewerkschaften sind stark und können durchsetzen, dass eine Umverteilung beim Vermögen stattfindet. Und dann, und das finde ich wirklich faszinierend, scheitern die Gewerkschaften am eigenen Erfolg. Weil irgendwann sie so gerechte Verhältnisse, also Verhältnisse hergestellt haben, die gerecht genug sind, sodass sich niemand weiteres bemüßigt fühlt, in eine Gewerkschaft einzutreten und die Macht der Gewerkschaften zu vergrößern, auf dass die Umverteilung sich vergrößern würde. Und daran brechen die dann halt wieder zusammen. Also sie scheitern am eigenen Erfolg, werden dadurch wieder schwächer und dann driften die Einkommen wieder auseinander und dieser Zyklus fängt dann irgendwann wieder von Neuem an. Und was sie sagen, die Wissenschaftler, ist, dass es momentan so aussieht, also die Daten sehen momentan so aus, als würde gerade der Zyklus wieder losgehen, als würde also die Ungerechtigkeit gerade so groß sein, dass die Gewerkschaften in Zukunft wieder stärker werden und sich wieder stärker durchsetzen können, sodass die Verteilung dann wieder sich ändert. Faszinierendes Ding.
Ja, gespannt.
Ja, mehr habe ich nicht zu erzählen für diese Sendung. Ja,
dann haben wir vielleicht noch für den Abschluss habe ich noch eine Geschichte. Jo. Also eigentlich etwas, um die Hörerschaft zur Kommunikation anzuregen.
Schreibwettbewerb.
Der ist vorbei. Der Einsendeschluss ist vorbei. Der startet jetzt nächste Woche bei mir im Blog. Wird eine coole Sache. Sind irgendwie coole Artikel eingereicht worden.
Ich bin gespannt.
Ich habe irgendwie, das ist nur bei mir hier im Blog habe ich jetzt einen Artikel geschrieben für letzte Woche und da kamen wie 180 Kommentare, bin ich schon. Diesmal nicht zu irgendeinem Esoterik-Thema oder sowas, sondern ich habe von der Zeit bei Twitter gemeckert, ja. Aha. Und zwar habe ich darüber gemeckert, habe mich schon öfter aufgeregt, dass gerade so in gewissen Internetkreisen Nikola Tesla immer so extrem gehypt wird, ja.
Weil
der beste, coolste, wichtigste.
Der hat ja alles erfunden, inklusive der freien Energie.
Ja, ich will jetzt gar nicht in die Esoterik-Richtung, sondern eben, der coole Tesla, der irgendwie alles gemacht hat, der vom bösen Edison irgendwie unterdrückt worden ist und so weiter. Mhm. Also da gab es irgendwie mal von The Oatmeal, dieser Comic-Seite, der hat, glaube ich, mal vor Jahren, so das hat ziemlich ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der könnte durchaus diesen Hype auch fast ausgelöst haben. Jedenfalls habe ich da irgendwo mal so eine Liste gesehen, so ein T-Shirt, Design, wo auf Tesla auf Nummer 1 war, so ein Podium, Tesla auf 1 und Steve Jobs auf Platz 3.
Okay.
Jedenfalls habe ich dann irgendwie, dieser Tesla-Hype geht mir schon seit längerem auf die Nerven und habe dann irgendwie, also bisher, der hat sicher ein paar wichtige Entdeckungen gemacht und hat eine sehr interessante Biografie, aber gesagt, wenn man jetzt mal dieses Underdog-Image da wegtut und das Ganze irgendwie rational und ohne diesen ganzen Hype betrachtet, dann hat er eigentlich nichts gemacht, was ihn jetzt wirklich irgendwo qualifiziert, da irgendwo in den Top 10 oder Top 50 oder sowas irgendwie aufzutauchen, der Naturwissenschaftler. Und das habe ich halt bei Twitter gemeckert, wie man das halt manchmal so macht. Und dann hat mich jemand bei Twitter gefragt, was denn meine Top 10 der Naturwissenschaftler wären. Und dann habe ich gedacht, hab darüber nachgedacht und habe dann eben einen Artikel darüber geschrieben und gesagt, das ist halt tatsächlich eine durchaus problematisch, auf jeden Fall schwierig zu beantworten oder fast unmöglich zu beantworten. Die Frage ist, also der erste Platz, habe ich gesagt, ist klar. Das kann nur Isaac Newton oder Albert Einstein sein. Weil das sind die einzigen beiden, die wirklich im Alleingang die ganze Naturwissenschaft revolutioniert haben. Die haben quasi sowohl nach Newton als auch nach Einstein war die Welt anders als vorher. Ja, ja. Und vor allem haben beide nicht nur eine Entdeckung gemacht auf einem Gebiet, so wie viele andere, sondern wirklich auf komplett unterschiedlichen Gebieten, komplett unterschiedliche, immer grandiose Leistungen gemacht. Also die waren, wenn es auf Platz 1 sein muss, dann einer von den beiden. Und ich habe halt dann quasi bei der Liste dann tatsächlich probiert, so eine Liste zu machen, habe gesagt, okay, ich tue sie beide auf Platz 1, aber Newton, weil ich halt da den ins Herz geschlossen habe, weil ich das so wirklich so lange mit dem beschäftigt habe, das Buch geschrieben habe, tue ich Newton auf Platz 0,99999 periodisch, was ja identisch ist mit 1, und dann ist er zumindest numerisch vor Einstein, aber beide auf Platz 1. Und dann, aber dann wird es schwierig. Also dann hast du quasi
das Top 10 noch 8 Plätze übrig. Das könnte ich überhaupt nicht beantworten.
Nein, also das ist dann tatsächlich, ich habe den Artikel dann eigentlich geschrieben, um zu argumentieren, dass diese Frage nicht beantwortbar ist, weil du halt, allein nimm die Quantenmechanik, ja. Das ist für mich irgendwie, der Quant ist so wahnsinnig wichtig, was die Quantenmechanik gemacht hat, aber wer. Du kannst
nicht wer war es? Wer ist das genau? Wem kann man das zuschreiben?
Ja, Einstein auf jeden Fall, der hat auch irgendwie seine Finger drin gehabt, hat irgendwie eine seiner großartigen, grandiosen Arbeiten war halt aus dem Gebiet der Quantenmechanik, hat da quasi auch mit das erst begründet, aber du hast irgendwie Wolfgang Pauli, Schrödinger, Bohr, Heisenberg, Paul Dirac und so weiter. Wen nimmt man da raus? Und mit der Astronomie hast du auch irgendwie Fred Hoyle, Hubble, Hawking, Lemaitre, Robert Dicke, Gamma, Ralph Alpha, Robert Hermann, Arno Penzias, Robert Wilson, Charles Smoot, das sind die ganzen Typen, die beim Urknall mit dabei waren. Ja, was auch wichtig ist, irgendeiner von denen muss dabei sein, aber wen nimmt man da alle? Und die ganzen anderen, irgendwie Cecilia Payne-Gaposchkin und die ganzen alten Heinis da, Galilei, Kopernikus, Kepler.
Stimmt, also, klar.
Oh, also selbst irgendwie Aristoteles, Euklid, ja, ich meine, die haben Logik, Mathematik, ist die Grundlage von dem ganzen Krempel und was machst du mit denen? Und das war jetzt hier Physik und Astronomie, dann hast du wie Chemie, Biologie, Geologie.
Mein Gott,
was der Chemie,
hör auf, mein Kopf platzt.
Tust du da jetzt irgendwie die Christ, wenn du jetzt wenn in 20 Jahren ist vermutlich CRISPR-Cas einer der wichtigsten
wissenschaftlichen. Also so wie es im Moment aussieht, wahrscheinlich sogar in 5 Jahren. Ja,
dann musst du, wie nimmst du da? Da hast du schon mal 3 Typen, ja, aus dem Mann Charpentier, Jennifer Doudna oder Feng Zhang, der Streit noch immer, wer es entdeckt hat, mit dabei ist, aber dann hast du zu viele andere noch. Ich habe da Namen aufgelistet, Unmengen, wie Marie Curie, Wilhelm Herschel, Eratosthenes, Boltzmann, Planck, Alhazen, Emmy Noether, Vera Rubin, Maria Goeppert-Mayer, Rosalind Franklin und so weiter und so fort. Dann gesagt, ich habe gesagt, okay, ich würde auf jeden Fall noch Charles Darwin mit drauf tun.
Ja.
Auch Humboldt? Da hast du ein Problem. Na, bei Darwin hast du wieder ein Problem, weil Darwin, das, was Darwin gemacht hat, hat im Wesentlichen ja Alfred Russel Wallace unabhängig von ihm gemacht. Nur der hat halt quasi, der ist halt nie in diesen, den gleichen Ruhm gehabt wie Darwin. Du fragst jetzt, ob das jetzt quasi, ob Darwin hat noch mehr gemacht als Wallace. Also da hast du wieder Schwierigkeiten. Bin mir nicht sicher, ob ich Humboldt als Wissenschaftler oder eher als Entdecker nehmen sollte. Ich habe dann quasi aufgehört.
Aus methodischen Gründen meinst du jetzt?
Ja, es ist halt eher, du hast halt irgendwie, Humboldt ist halt rumgefahren, hat wahnsinnig viel entdeckt, aber ich weiß jetzt nicht, ob es eine wissenschaftliche Leistung ist. War auch gut, aber ich habe noch Gauss mit draufgenommen, jetzt eigentlich auch ohne große Begründung, weil er auch wirklich so ein Universalgenie war, der wirklich auf der Geometrie, in der Mathematik, in der Astronomie, in der Physik, in der Geodäsie, überall die Wissenschaft weitergebracht, und das ist wirklich auch groß. Und dann haben wir noch James Clerk Maxwell draufgekommen, weil er der Erste war, der halt wirklich den Elektromagnetismus vereinigt hat und damit quasi auch die Physik, also das war quasi...
Im Grunde ist die Frage doch unbeantwortbar, oder?
Ja, genau.
Das ist doch, was du sagen willst.
Ja, ich habe gesagt, mein Fazit am Schluss war halt, dass es einerseits halt irgendwie Spaß macht, drüber nachzudenken, und andererseits eben zeigt, dass es nicht funktioniert. Das ist kein Sport. Ja, da kannst du
nicht
sagen,
es ist nicht,
da kommt der Zweite, da kommt der Dritte, sondern Wissenschaft ist halt Teamarbeit. Jeder macht ein Stückchen.
Nicht den einen, der es löst, das Problem.
Ja, jeder macht ein Stückchen und ab und zu, und das zeigt halt diese Sache auch, ab und zu kommen halt so Typen wie Einstein und Newton. Ja, also jeder macht, normalerweise macht jeder Wissenschaftler ein Stückchen. Bis halt irgendwie diese Ausnahmen wie Einstein und Newton, die machen halt nicht nur einen Baustein, sondern die machen halt gleich eine neue Baustelle auf und bauen im Alleingang ein neues Haus hin. Mhm. Ja, also das hast du halt auch ganz selten. Und das war halt quasi mein Fazit. Also die Frage nach so einer Liste macht Spaß, darüber nachzudenken, aber es ist eine Liste, die nicht erstellbar ist, weil halt Wissenschaft nicht so funktioniert. Wissenschaft kannst du nicht so als Top-10-Liste funktionieren machen. Aber ich habe dann tatsächlich halt irgendwie, das hat ja natürlich, wenn du mal so anfängst, dann kommt natürlich jeder mit seiner eigenen Meinung dazu und wir haben dann in der Diskussion, ein paar haben es halt irgendwie ernst genommen, ein paar haben halt dann irgendwie Namen einfach reingeschmissen in den Raum, dann wurde halt viel diskutiert, ist der jetzt irgendwie hier, hat der hat er gar nicht gemacht, sondern das war der andere und der hat von dem abgeschrieben und so weiter, also die typischen Diskussionen. Also ich fand das ganz interessant, die Liste. Dann haben wir gesagt, ja, wo sind die Informatiker, wo sind die Mathematiker? Dann gab es irgendwie eine elendslange Diskussion, ob Mathematik eine Naturwissenschaft ist oder nicht. Das ist irgendwie logisch. Ich bin immer noch absolut überzeugt, dass Mathematik keine Naturwissenschaft sein kann, weil das, was die Mathematiker forscht, nicht die Natur ist, sondern die forscht sich selbst. Also halt irgendwie das logische
System. Ja, ja.
Aber drum ist es ja, es ist
halt die Aber Mathematik, das ist halt dann auch schon eher so, das ist halt schon ein bisschen müßig, das zu diskutieren, oder?
Ja, also, wie auch immer. Aber es war die von dieser Diskussion und da kann ich gerne die Hörerinnen und Hörer einladen. Also schreibt uns in die Kommentare, wer eure Top 10 in der Naturwissenschaft sind oder schimpft uns dafür, dass wir hier so eine unbeantwortbare Frage stellen und erklärt uns, warum das eine blöde Frage ist. Wie auch immer. Jedenfalls ich bin der Meinung, dass Einstein und Newton auf Platz 1 stehen und alles drunter sinnlos zu beantworten ist.
Und damit endet die letzte Ausgabe der Wissenschaft. Eine nächste wird es mit Sicherheit geben. Wir wissen halt nur nicht wann. Vielen Dank, Florian Freistetter.
Und vielen Dank, Holger.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.